Wie soll ich mir das vorstellen? Ich komme zu dir ins Restaurant. Wie steigen wir ein?
Champagner. Und haben gesagt, okay, dann brauchen wir Michelin-Stern und haben dann vor allen Dingen da noch die letzten industriell verarbeiteten Produkte der Patisserie verbannt. Alles frisch gemacht, alles selbst gemacht, Schokolade, frische Produkte, frische Früchte und so. Und so kam eben 2019 der erste Michelin-Stern. Ich verarbeite in meinen Kreationen gerne so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen, auch meine Kindheitstrauma. Aber es gibt einen Trick, wenn man Süßwaren gereift relativ preisgünstig trinken kann. Und das esse ich schon lange nicht mehr. Als ich meine Kochausbildung angefangen habe, habe ich mich da ganz, ganz klar davon distanziert, wo ich das verstanden habe, was das eben ist. Ja, ich wollte nicht einfach ein Eis machen mit Kaviar obendrauf, sondern ich wollte, dass das ein essentieller Teil von der Kreation ist. Es gibt ja eben süß, salzig, sauer, bitter und Umami.
Und jetzt hast du Kaviar mitgebracht. Ich mag ihn.
Er ist übrigens nicht vegan, falls jemand
Gott sei Dank.
Es kam dann auch, das war gar nicht beabsichtigt, 2020 der zweite Stern. Haben wir auch dankend angenommen.
Man sagt ja, was kütt, das kütt, ne? Ja.
Heute ist ein guter Tag. Und trotzdem müssen wir unsere Vorfreude etwas trüben, denn unser Gast verschmäht billigen, schnöden Raffineriezucker. Und dennoch weckt er die Lust auf die Sünde. Denn heute haben wir den Master of Desserts hier und das verspricht viele gesunde Kalorien oder wie es mein Sitznachbar zu sagen pflegt, ein Leben ohne Dessert, da fehlt mir einfach die Puddingperspektive. Also an meiner Seite wie immer die Creme de la Creme der kalorienweisen Fettnäpfchen Thomas Mühl-Niklas und mit den zwei Muffins auf den Ohren und in Karamell übergossenen Drehknöpfen in der Hand unsere Weinprinzessin Sebastian Sebe-Krümelmonster.
Hallo. Moin.
Neues Jahr, neuer Dietmar. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber nun gut. Aber du, in der Tat, ich habe ja das Zuckerproblem. Ich esse ja sehr viel davon, das süße Zeug. Insofern, ich bin sehr gespannt, was uns heute hier erwartet.
Ich kann dir eins sagen, du wirst in deiner Vorstellung nicht enttäuscht werden, sondern es ist ganz anders, als du denkst.
Mhm. Ich bin echt in großer Vorfreude, weil es ist immer wieder interessant, dass heute wird besonders diese zwei Sterne mit diesem Thema mega.
Ich freue mich. Einmalig in der Welt bisher. Ja. Also ja. Zumindest das habe ich so schon mal rausgekriegt. Und es ist auch in seinem Restaurant ganz anders. Es gibt keine Vorspeise, es gibt keine Hauptspeise, es gibt kein in dem Sinne Dessert, es gibt alles nur ein Menü. Und das ist alles Desserts, aber anders.
Hast du eigentlich was, bevor wir ihn jetzt gleich reinholen, hast du eigentlich einen guten Vorsatz fürs neue Jahr?
Wie immer, die Vorsätze, die man immer so hat, also ich rauche ja nicht, also ich wollte immer schon mal anfangen zu rauchen und im Grunde genommen eigentlich abnehmen,
ja.
Hilft nur nichts, weil ich eben schnöden Raffineriezucker eben nicht verschmähe. Das ist mein Problem.
Hast du einen Vorsatz?
Ja, mein Vorsatz ist, keine Vorsätze zu haben.
Okay, super, perfekt.
Ne?
Ja.
Soll man?
Ja.
Okay. Los geht's. So, weil er lächelt uns schon an und deswegen unser heutiger Gast. Er ist einer der renommiertesten und meist ausgezeichneten Patissiers der Welt. Seine Bekanntheit verdankt er seiner innovativen Interpretation von Desserts, von der sich Gäste im Restaurant Coda Dessert Dining in Berlin überzeugen können. Hier serviert er außergewöhnliche Patisserie-Kreationen in 7 Gängen, ein Konzept oder 10 Gängen. Ein Konzept, das in Deutschland einzigartig ist. Mehrfacher Patissier des Jahres, 2022 Feinschmecker Gastro Award, 2022 Weltbester Patissier von The World's 50 Best, 2019 erster Michelin-Stern und seit 2020 2 Michelin-Sterne für das Coda. Aufgewachsen im Allgäu machte sich René Frank kurz nach seiner Ausbildung zum Koch auf in die Welt und eroberte sie als Patissier im Sturm. Von der Stuttgarter Zirbelstube aus ging es über Spanien, Frankreich, die Schweiz bis nach Japan. Über 20 Jahre arbeitete er in den renommiertesten Häusern der Welt und lernte hier von den Besten. Aber er ist auch ein trainierter Katsubushi. Er stammt aus einer Müllers-Familie. Kochen, Backen, Essen war ein gewichteter Bestandteil. Er fühlte sich immer wie in einem Restaurant, obwohl es in der Familie nie eines gab. Im sogenannten Kreuzköln, also Grenze von Kreuzberg zu Neukölln, trägt man Bart und das nicht zu knapp. So auch er, passend zur Gentrifizierung. Alles fing in seiner Kindheit mit einem kleinen elektrischen Puppenherd an. Davon hat er 2 regelrecht durchgekocht. Seinen Kindheitstraum hatte er immer im Blick. Es gab keine andere Alternative als Koch werden. Mit 13 war er unvergesslich in einem Ferienjob im Grünbaum bei Kulmbach. Maggi hat ihn früher fasziniert. Er hat einen Faible für Steinfrüchte. Sich selbst betitelte er als Kommissar, ein Kontrollfreak. Die Patisserie verzeiht keine Fehler und das reizt ihn. Er sucht Herausforderungen. Herzhaft kann er jeder. Er kocht ohne raffinierten Zucker und er isst keinen weißen Zucker und wenn dann nur ein Gummibärchen, ganze 10 Minuten. Oder in früheren Jahren die Dampfnudeln oder Donauwelle seiner Großmutter. Der Erfinder des Fluffy Duck, ein Dessert, Kreation im damaligen Lavie von Thomas Bühner, angelehnt nach dem gleichnamigen Cocktail. Ein Reisender. Sein Restaurant Coda selbst ist nicht genau zu definieren, dafür gibt es noch keinen wirklichen Namen. Dennoch Coda bedeutet in der Musik den Schlussteil eines Satzes und in der Dichtkunst zusätzlich Verse beim Sonett und romantischen Gedichtsformen. Was es genau ist, sagt er uns vielleicht. Herzlich willkommen, René Frank.
Hey. Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Sehr, sehr interessant. Das stimmt auch fast alles.
Was stimmt nicht?
Nee, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau. Nee, es ist so, wir haben uns im Coda ja in den letzten 8 Jahren extrem weiterentwickelt und da gibt es natürlich viele Informationen, die da im Internet zu finden sind. Das stimmt soweit alles. Wir servieren aber das mit diesen 7 oder 10 Gängen, das ist eine Weile her. Wir sind bei 15 Gängen ausschließlich. Okay. Genau.
Also ich wollte ein bisschen Luft nach oben lassen.
Genau. Also praktisch ein ganzes Dinnermenü. Ja. Und das ist das, genau. Es gibt keine Kategorie mehr dafür, was wir machen. Also selbst wenn es gab noch nie eine Kategorie, aber wir haben uns sonst immer als ganz am Anfang 2016, wo wir aufgemacht haben, als Dessertbar bezeichnet. Mhm. Da haben wir gemerkt, okay, wir sind dann doch irgendwann ein Restaurant, spätestens als wir 2020 den 2. Stern bekommen haben. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, es ist auch kein Dessertrestaurant, es gibt dann mehr keine Kategorie. Wir sind nicht konform. Ja. Und unsere Speisen sind, gibt es auch keine Kategorie dafür und keine Bezeichnung, deswegen sagen wir halt, die Speisen sind nicht binär. Also nicht richtig Dessert, aber auch nicht herzhaft. Deswegen.
Weil, um es auch mal hier für meinen kleinen begriffsstutzigen Nachbarn hier ein bisschen zu erklären, weil Desserts sind ja für ihn einfach immer nur sowas wie Kinderbonbons und so, ne? Also und zwar,
ich kenne auch Tiramisu.
Ja, obwohl das ist ja ein ganz großes Umami-Konzept, glaube ich, ne, wenn ich das so richtig mal verstanden habe bei Tiramisu. Aber du nimmst im Grunde den natürlichen Zucker, der in den Produkten ist, und servierst ihn sozusagen in einem neuen, einer neuen Kreation. Also deswegen gibst du eigentlich außer vielleicht Schokolade von der Kakaobohne oder zumindest höchstens noch irgendwo was so. Aber du nimmst eigentlich den eigentlichen Zucker aus jeglichem Produkt, das du nimmst, oder?
Ja, also es ist so im Prinzip, was wir halt nicht wollen, zum Beispiel, genau, wir haben wie gesagt als Dessertbar angefangen, da konnte man einen Gang essen bei uns, dann haben wir gesagt, wir wollen irgendwie ein Restaurant werden, wir wollen mehrere Gänge servieren, wir wollen vor allen Dingen kalkulieren, damit wir wissen, okay, der Gast damals isst halt 6 Gänge und was wir nicht wollten ist, dass der Gast jetzt ein weißes Zuckermenü isst und deswegen haben wir gesagt, weißer Zucker muss verbannt werden, weil sonst isst man eben auch bei 8 Gängen nur weißer Zucker. Deswegen haben wir gesagt, weißer Zucker muss raus, wir wollen so wie beim Kochen den Ansatz haben, dass wir mit frischen, guten Produkten arbeiten, die natürlich sind und in der Patisserie ist im Prinzip, wenn man wirklich mal genau blickt, nichts natürlich. Man arbeitet halt vor allen Dingen mit vielen Pülverchen, Stabilisatoren, Gelatine, fertigen Nusspasten, industriell hergestellter Schokolade, künstlichen Farben, gefrorenen Fruchtpürees, die ganzen Sachen. Das ist ja das komplette Gegenteil vom Kochen, wo man mit frischen Produkten arbeitet, wo man sich noch einen Bauern sucht, wo man eine Kartoffel herbekommt und sich Gedanken über die Sorte macht und die nachher kauft und mit nach Hause nimmt und zubereitet und dann nachher irgendwie ein Kartoffelpüree, eine Kartoffelsuppe daraus macht. Und das findet in der Patisserie so nicht statt. Mhm. Deswegen haben wir auch den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen unsere Schokolade selber machen. Wir wollen selber den Produzenten oder die Herkunft der Kakaobohne haben, die Sorte genau bestimmen, eine Sorte vor allem, die nicht so bitter und nicht so sauer ist, damit wir nicht so viel Süße zusetzen müssen. Und dann selber rösten und die Schokolade selber herstellen. Das ist so, wie bei einem anderen Restaurant gibt es halt Fisch und Fleisch und wir haben eben unseren Kakao, den wir, aus dem wir was machen. Ja. Aber gesüßt wird er dann, Kakao hat praktisch keine Eigensüße. Das Fruchtfleisch ja, aber das Fruchtfleisch wird ja fermentiert, das heißt, der Zucker wird umgewandelt bei der Fermentation. Deswegen geben wir da dann eine Süße mit rein, was wir jetzt gerade denken, was eben passt. Zum Beispiel lila Karotte machen wir ein Dessert mit Kakao und lila Karotte. Oder wenn wir jetzt wirklich Schokoladenpralinen machen, dann halt mit komplett unraffiniertem Zucker oder mal Honig oder Dattel oder solche Sachen, genau. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass wir einfach diesen industriell verarbeitete Süße nicht wollen. Genauso wie man beim Kochen auch keine industriell stark verarbeitete Produkte haben möchte. Vor allen Dingen, wenn man in die gehobene Gastronomie zum Essen geht, wo man auch einen gewissen Betrag ausgibt. Genau. Und so hat sich das entwickelt. Und man muss sagen, eben, es gibt so viele unterschiedliche Stadien im Coda, die wir da hatten, dass man, dass es immer wieder eine Wahnsinns Weiterentwicklung gab und so kann man eben, wie gesagt, heute nicht mehr sagen, dass das Coda eigentlich ein Dessertrestaurant ist. Ja.
Wenn ich dich erzählen höre, schwebt hier so ein bisschen der Geist von Heiko Antoniewicz durch den Raum, ja. Der immer ähnlich nerdig uns die Sachen so erzählt, wie es funktioniert. Es klingt spannend. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich komme zu dir ins Restaurant. Was bekomme ich da als erstes? Wie steigen wir ein?
Champagner.
Kurze Frage an uns, warum sitzen wir hier und nicht im Restaurant? Ja. Wie doof sind wir eigentlich?
Nee, also es fängt eben an, es ist so, grundsätzlich, wir haben eine gewisse Grundsüße in unseren Speisen, aber die ist oftmals nicht viel süßer, wie zum Beispiel in der asiatischen oder auch lateinamerikanischen Küche. Es ist nicht so, dass alles extrem süß ist und ich bin auch der Meinung, ein Dessert muss nicht extrem süß sein. Es kommt vor allen Dingen im ganzen Menü drauf an, hat man zum Beispiel klassisch französische Küche, die eher nicht süß ist, kann man am Ende von einem Menü ein süßes Dessert servieren. Hat man eine Küche, die schon gewisse süße Komponenten drin hat, vor allen Dingen asiatische Küche oder Einfluss von asiatischer Küche oder lateinamerikanischer Küche eben, dann kann man nicht nochmal ein sehr süßes Dessert hinter servieren, sondern das ist einfach zu viel. Das heißt, man muss das Ganze, also ein Dessert im Kontext sehen. Und was isst man sonst noch? Was hat man davor oder danach gegessen? Hat man jetzt nur, sag ich mal, ein Stück Kuchen oder eine Süßspeise am Nachmittag mit einem Kaffee oder auch sonst was, kann das auch süßer und nahrhafter sein. Aber am Ende von dem Menü muss ein Dessert leicht sein. Und bei uns ist eben, diese ganzen 15 Gänge sind inspiriert von Dessert und Patisserie. Aber es geht gar nicht darum, dass alles unbedingt immer süß ist. Wir machen vor allen Dingen, nutzen viel Käse auch. Käse ist gerade in der französischen Küche dem Dessert so gleichgestellt. Und was bei uns halt ganz wichtig ist, vor allen Dingen, seitdem wir dieses Dessert Dining angefangen haben, so 2019 und dann war auch ein ganzes Dinnermenü servieren, ist Umami. Also die Würzigkeit im Essen, was man sonst in Fleisch und Fisch hat und was man, wenn man eigentlich Desserts isst, nicht unbedingt drin vorkommt, ja. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass man, wenn man schon in Neukölln ist, dann nachher noch ein Köfte oder Döner isst. Das muss nicht sein, das kann man anders mal machen. Aber man sollte, wenn man beim Menü bei uns durch ist, dann sollte man eben satt sein. Und das erreicht man natürlich mit einer gewissen Quantität auch am Essen, aber vor allen Dingen mit Umami, denn das ist, das befriedigt eben dann den Gaumen, genau.
Das ist spannend. Ich war neulich in Paris und wenn ich in Paris bin, gehört für mich dazu, dann gehe ich zu Pierre Hermé. Ist ja auch ein sehr großer Patissier, auch wenn das dann eine komische Kette, finde ich, ein bisschen geworden ist in Paris. Und der hätte dieses Deux-Millefeuille erfunden, also aus dem Millefeuille ein Deux-Millefeuille gemacht, was ja so ein Riesenhaufen geiler, süßer Scheiß ist. Aber wenn man dieses Stück dann gegessen hat, dann kostet ja auch so ein Stück irgendwie 12, 15 Euro, glaube ich. Danach denke ich auch jedes Mal, ich esse in meinem Leben nie wieder Zucker, weil danach ist es wirklich zu viel.
Ja, ja, ja.
Ich hatte immer so ein bisschen den Gedanken, das muss bei dir ja auch so sein, aber jetzt verstehe ich, in Wahrheit ist es gar nicht so. Ja,
also eben, das ist, wenn man über Dessert spricht, muss das genauso in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden, wie sonst herzhaftes Essen. Und da unterscheidet man auch, zum Beispiel kocht man für 20 Personen im Drei-Sterne-Restaurant oder in einem anderen Restaurant oder kocht man für 1000 Personen an einer Bankettveranstaltung. In der Patisserie wird es leider nicht so differenziert. Man hat praktisch die gleichen Grundprodukte, ob jetzt für 20 Personen oder für 1000 bei einem Bankett. Und man muss da definitiv differenzieren, weil es macht absolut keinen Sinn, in einem kleinen Restaurant mit wenig Sitzplätzen auf solche industriell verarbeiteten Fertigprodukte zurückzugreifen, was aber trotzdem meistens gemacht wird. Und deswegen hat die Patisserie grundsätzlich auch nicht so gutes Ansehen. Man muss auch differenzieren.
In meinen Augen schon.
Wann wird ein Dessert eben sonst serviert? Ist das zum Beispiel ein Dessert, wie du jetzt sagst, in der Patisserie, wo man vor allen Dingen das optisch aussucht und dann soll es auch nahrhaft sein? Oder ist das was man eben am Ende von dem Menü hat, wo es nur darum geht, nochmal einen kleinen Geschmacksakzent draufzusetzen, aber muss es davon nicht mehr satt werden? Genau.
Wie finden eigentlich Zahnärzte dein Lokal?
Super. Bei uns ist es ja, wie gesagt, Zucker spielt, und da gibt es ein Zitat von Michelin, Zucker spielt praktisch keine Rolle bei uns. Ja, ja. Und das ist so. Und deswegen, das Interessante ist, mit natürlicher, unraffinierter Süße zu arbeiten und auch zu essen. Also ich esse seit 6 Jahren, also mich, wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bin, eingeladen bin, ist auch kein Problem, aber in meinem Alltag, bei mir im Restaurant und so, esse ich keinen weißen Zucker. Und das ist interessant, so von dieser Sucht wegzukommen. Es hat ja jeder im Prinzip so eine Sucht. Ich habe trotzdem noch eine Kohlenhydratsucht. Ich esse wahnsinnig gerne viel Brot und auch gerne wahnsinnig gerne Pasta. So, aber Zucker brauche ich nicht mehr. Und man isst einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, man bereitet eine Süßspeise zu, wo man jetzt nicht unbedingt was abwiegt. Das heißt, vom weißen Zucker gibt man automatisch halt wahnsinnig viel zu, da gibt's da praktisch kein Limit. Hat man aber eine natürliche Süße wie Honig oder Datteln oder sonstige Sachen, ist das irgendwie limitiert, weil das ja einen eigenen Geschmack hat, genau.
gehen wir kurz zu einer anderen Sucht. Wir sind ja auch immer noch schließlich ein Wein-Podcast, genau, auch in diesem Jahr noch. Und normalerweise haben wir ja ein Thema, zu dem wir alle Weine besorgen. Der Gast gibt das Thema vor und wir besorgen die Weine. Und du hast nach, ich glaube, 72. Folge ist es heute, hast du es gesprengt und hast gesagt, schert euch ums Thema, ich bringe die Weine einfach selber mit.
Genau, genau, das heißt, weil ich ja auch dachte, ich muss die ja auch trinken, deswegen bringe ich lieber selber mit. Ja.
Kluger Mann, kluger Mann. Das heißt, ja. Dietmar und ich sitzen genauso doof wie immer da, aber diesmal sogar beim Thema. Du hast einfach alles mitgeschleppt und wir genau. sind sehr gespannt, was heute passiert. Und
deswegen sind die Gläser auch noch leer. Ja.
Ja.
Ja. Es ist eben so, wir haben angefangen bei uns im Coda, hieß es auch klar, wir brauchen natürlich Dessert, damals Dessertbar, brauchen wir restsüße Weine. Man denkt immer klassisch, zum Dessert muss man unbedingt einen süßen Wein trinken. Ja, kann man eben machen. Es kommt aber auch darauf an, wie süß ist das Dessert und auch nochmal, in welchem Kontext steht das, was hat man da vorgehabt. Ja. Deswegen, ich habe auch einen restsüßen Wein mitgebracht. Bei Weinen ist das ja vor allen Dingen so die Restsüße. Das heißt, das ist natürlich kein Zucker zugesetzt, sondern das ist ein Wein, der nicht ganz durchgegoren ist. In dem Fall haben wir einen feinherben Wein von der Mosel, genau gesagt von der Ruwer. Wir haben, als wir angefangen haben, nur Weine von der Mosel auf der Karte gehabt, weil ich bin Koch, also ich bin Patissier, aber ich bin eigentlich Koch und ich habe mit Weinen nie so viel zu tun gehabt. Erst im Coda musste ich mich dann selber drum kümmern und habe ich gesagt, okay, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach an die Mosel, gucke mir ein paar Weingüter an und die kommen auf die Karte. Deswegen hatten wir nur Moselrieslinge auf der Karte. Ja. Und heute auch noch, mittlerweile haben wir die Karte weiter ausgebaut. Wir haben 350 Positionen, natürlich auch viele andere Weine, viel Champagner und auch Burgunder.
Cidre.
Sieht ein bisschen, aber nur noch ein bisschen Cidre, genau. Und auf jeden Fall zurückzukommen, was wir hier trinken. Es gibt von Maximilian Grünhaus, von der Ruwer, vom Abzberger, eine Monopollage, den Superior, genau. Mhm. Und Abzberg ist eine große Lage, also gibt sonst das große Gewächs. Der Wein ist auch ausgebaut oder ist auch im Prinzip aus dem gleichen Gut wie das große Gewächs, ist aber ein Superior. Und der Maximilian Grünhaus war eben ein Mönch. Und es gibt eben, wenn etwas über etwas steht, dann ist es so, dass das Superior und der restsüße Wein ist eben im Prinzip noch ein bisschen besonderer fast, auch wenn er jetzt günstiger gehandelt wird, wie das große Gewächs, weil er einfach runder ist mit der leichten Restsüße. Das Interessante ist eben nicht ganz durchgekommen, hat auch nur 12% Alkohol. In der Regel haben meistens, hat der Superior meistens, ich glaube der 23er hat jetzt auch wieder 11%, sonst hat er auch meistens 11 oder 11,5%. Ja. Ist vor allen Dingen ein sehr leichter Wein und das Schöne ist eben, diese ganz leichte Restsüße rundet die Säure sehr gut ab.
Da sind wir mal gespannt, wa?
Da sind wir gespannt, vielen Dank.
Das klingt ja.
Und wir haben eben bei uns ein sehr besonderes Weinkonzept im Restaurant.
Ich habe leider nur so ein hässliches Glas.
Das heißt,
haben wir nur drei gute Gläser?
Ja, wir haben nur noch drei gute Gläser.
Heiko, wir brauchen wieder neue Gläser.
Genau, und der Wein ist halt eben eine gute Frucht, eine ganz leichte Süße, nennt man eben feinherb. Diesen Begriff gibt es ja auch noch nicht so lange. Und das finde ich gerade besonders, besonders gut. Wir haben relativ viele feinherbe Weine. Bei uns auf der Karte. Es ist einfach nicht so süß wie ein Kabinett. Erst recht nicht wie Spätlese oder Auslese.
Der kommt ganz.
Der riecht schon mal ganz hervorragend.
Ist eben auch noch ein junger. Ich meine, wir haben, also man, da macht natürlich auch Sinn, die Reife zu trinken. Die Süße geht wesentlich nicht zurück, weil die Mineralik mehr rauskommt. Auch mit den Reifenoten wird dann die Süße noch mehr ausbalanciert. Aber es ist so halt eine, ich sag mal hier, Cheers dann.
Cheers.
Zum Wohl. Haben wir schon? Wir müssen noch.
Und wir haben bei uns im Coda ein sehr interessantes, spezielles Weinkonzept. Das heißt, zum einen haben wir eine Weinkarte, wie eben schon erwähnt, und zum anderen gibt es bei uns auch glasweise Wein, wir haben einen Weinflight. Jetzt ist aber so, sprengt ein bisschen den Rahmen, komplett das ganze Menü zu erklären, aber bei den 15 Gängen gibt es sieben etwas größere Gänge dabei und diese werden wir mit einem kleinen Pairing-Drink. Das heißt, das ist so praktisch wie die Soße. Mit einem Gericht haben wir aber im Glas, das gibt man nicht auf den Teller, sondern man trinkt das dazu. Das heißt, da haben wir dann den perfekten Match. Das heißt, bei uns gibt es kein direktes Speisen-Wein-Pairing, sondern wir servieren die Weine zwischen den Gängen, was sehr interessant ist. Weil meistens ist das so, der Tisch wird abgeräumt, dann sitzt man da, hat nachher nichts zu trinken, wenn man das schon ausgetrunken hat. Deswegen, bei uns wird der erste Gang abgeräumt, kommt der Teller und das Pairing-Glas weg und dann kommt jemand an den Tisch und schenkt eben 50 Milliliter, zum Beispiel jetzt nach dem ersten Gang gibt es den Superior von Maximilian Grünhaus. Und dann hat man entspannt, kann man sich auf den Wein konzentrieren und hat sozusagen die Trinkpause. Das ist eben eine Pause zum Trinken.
Genau. Aber das Söschen, was es dazu gibt, ist ja nicht zwingend auch alkoholisch. Kann aber.
wenn du ein bisschen Spaß haben willst, dann macht das Sinn mit Alkohol. Also es ist so, also man darf, also nicht, dass das falsch steht, es ist keine Soße, sondern das ist nur so im Prinzip wie. Also das ist ein essentieller Teil, man kann es bei uns nicht abwählen. Es gibt auch alkoholfrei, aber es macht schon Sinn mit Alkohol. Wir haben auch die Pairing Drinks, das sind eben 20 Milliliter, ist ja auch nicht viel. Das sind dann bei 7 Pairing Drinks sind das 140 Milliliter, das man trinkt, also 1,5 Gläser Wein. Und die Pairing Drinks sind vom Alkoholgehalt zwischen 8% und 15%, auch so angelehnt wie Wein, weil für mich ist das so, wenn man jetzt irgendwas zur Speise, zu irgendeiner Speise trinkt, was zum Beispiel 20% hat, ist einfach zu viel. Auch so 18 rum, manchmal im Sake geht das manchmal noch, aber sonst ist es eben auch zu viel. Und deswegen haben wir das gemerkt, es funktioniert sehr gut, weil der Gast einfach gewohnt ist, den Alkoholgehalt von Wein zu Speisen zu trinken. Haben wir die Pairing Drinks so eingestellt, dass die eben maximal so 14, vielleicht mal 15% haben. Ja. Und so geht's eben bei uns los mit diesem leicht Feinherben. Es gibt dann auch im Weinflight, wir haben auch trockene Weine drin. Wir haben eben auch noch was Süßeres drin, was dann eben eine Auslese ist. Wir haben auch einen Sake mit eingebaut, genau.
Es könnte mein Laden sein. Also ich sag mal, Fall, also, zwei Sterne, lecker, dazu was trinken, danach was trinken, dann wieder was trinken.
Also Rosenwein extra für dich und vor allem Grünhaus, wenn ich mich so richtig erinnere, bei deiner Hochzeit gab's einen Sekt von Grünhaus. Kann das sein? Das
kann sein. Pinot Noir. Das ist dann.
Also
weißt du mehr als ich?
Ja, ich war ja auch auf deiner Hochzeit.
Ich auch.
Ja, gut, du warst natürlich aufgeregt. Ja. Ne? So, aber daran erinnere ich mich nämlich an das Etikett und an Grünhaus und ich bin mir hochgradig sicher.
Genau, das kann gut sein.
Wie peinlich, dass ich mich nicht erinnere an meine Hochzeit.
Genau.
Da du geheiratet hast, wisst ihr.
Ja, der Ring ist noch da.
Das reicht.
Ja. Weißt du, was ich gerade noch? Ich habe nämlich deine Weinkarte angeguckt und dachte erstmal, wow, ich habe wirklich noch nie so viel Cider, Cidre auf einer Speisekarte erlebt und dachte mir so, oh, das hat bestimmt eine tolle mit deinem Menü, mit deinen ganzen Gängen eine super Komponente.
Auch. So viel haben wir gar nicht.
Für mich sah es viel aus. Vielleicht haben andere mehr, ich weiß es nicht.
Ach so.
Aber normalerweise ja, ist das
Cidre Champagner, jetzt nicht Champagner unbedingt. Haben wir viel. Also Sekt, Champagner haben wir viel, aber Cidre haben wir tatsächlich nur zwei Produzenten. Und das ist so, Cidre ist ja auch sehr leicht. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke kein Wasser, dann kann man eben Cidre trinken.
Ne? So. Aber das ist schon, ich sag jetzt auch mal, besonderer Cidre, ne? Das ist jetzt nicht einfach so.
Bei uns alles besonders
natürlich. Auf jeden Fall. Und was auch besonders ist, und jetzt komme ich dazu und jetzt komme ich wieder zu euch zwei.
Ja, du wir hast, sind besonders.
Zumindest, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, vielleicht habe ich was übersehen. Rotwein, einen.
Nee, auch ein paar.
Naja, aber vielleicht habe ich die übersehen. Aber einen habe ich ganz speziell gesehen. Bertram Baltes.
Ach so, richtig.
Ja, und zwar Treibgut, Spätburgunder.
Ach.
Ja, jetzt kommt ihr Pappnasen.
Ja, kicke an.
Ja,
ne? Kick mal an, du, wie und wir sagen.
Wie ist der?
Gut, ich muss sagen, das ist, den Wein hat unsere ehemalige Sommeliere Sophia ausgesucht und auf die Karte mit draufgenommen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht viel dazu sagen. Wir haben vor allen Dingen hauptsächlich Pinot Noir auf der Karte, weil also wir haben auch ein bisschen was Italienisches, ein bisschen was Spanisches drauf, aber es ist gerade zu unseren Speisen passen vor allen Dingen leichte Weine, genau deswegen, damit jeder auch irgendwie fündig wird, aber wenn Rotwein, dann empfehlen wir eben Pinot Noir, das ist ein leichtes.
Ist nur kurze Aufklärung, ich hatte den nämlich mal hier
präsentiert. Ach so, okay, alles klar. So,
und es gab so ein...
Er reüssierte nicht sonderlich gut.
wie soll ich sagen, Hypogeusie, also der Ausdruck für Menschen, die verminderte Geschmacksbeeinträchtigungen haben, halt, ne, so, die sitzen hier so neben mir. Und die haben diesen Wein nicht besonders so herzlich und darum war ich so erfreut, als ich den auf deiner Weinkarte sehe, dachte mir so,
das muss man. Ja, es ist eben, also wir haben halt viele Sachen, wo wir denken, so ja, das wollen wir drauf haben, müssen wir auch drauf haben und eben auch ein bisschen was anderes, um auch mal zu überraschen, so, dass die Weinkarte, weil sonst ist das dann so eine Streberweinkarte, wo diese Sachen draus sind, genau, was man, wie man erwartet, und da sehen wir es auch, ist auch langweilig, deswegen sollte auch ein bisschen mal was anderes
mit also, drauf sein. Also der schmeckt ziemlich gut, also ich mag dieses leicht süßliche darin, dieses Feinherbe, wie gesagt, finde total spritzig auch.
Ja. Genau, das gibt ihm auch diese Spritzigkeit, das ist toll, also ich mag ihn auch sehr.
René, mal ganz ehrlich, jetzt mal unter uns Klosterbrüdern hier, man ist 13 Jahre alt. Jeder Junge hat irgendwie Träume.
Aber dein Traum war immer Koch.
Genau.
Es gab keine Alternative. Doch. Ganz ernsthaft? Doch.
Doch. Genau. Ich hatte mal einem Schulkollegen ins Poesiealbum geschrieben als Berufswunsch Koch oder Kommissar.
Ja, Kommissar bist du auch noch geworden. Ja. Hauptsache Co.
Genau, und den Kommissar bin ich heute ein bisschen, der Detektiv und Kommissar bin ich heute immer noch.
Ja, eben. Also im Grunde hast du ja beide Sachen dann erfüllt. Aber so Rennfahrer, Pilot, Arzt.
Nee. Also es ist tatsächlich so, schon immer, also ich fand einfach als Kind so Detektivfilme und solche Sachen einfach wahnsinnig toll.
Welche fandst du besonders toll?
Ah, das kann ich glaube ich nicht sagen. Es gab immer so ein, wie hieß das, im ORF damals Tom Turbo gab es.
Tom Turbo?
Das war so ein Detektivfahrrad, ja.
Kenn ich nicht.
Ja, total albern so. Aber okay. Ich meine, das ist halt, wie lange ist das her? Das ist 25 Jahre her oder so.
Ich mochte nicht.
Genau. Du warst oder Columbo.
Wir sind doch Columbo. Sofort dabei.
Genau.
Peter Falk, großartig.
Genau. Nee, auf jeden Fall, für mich war immer klar, ich möchte Koch lernen. Und habe das einfach auch sofort gemacht und habe jede Möglichkeit immer als Kind genutzt, irgendwo in die Küche reinzuschauen. Ich musste auch immer, wenn wir irgendwie essen waren, bei der Mutter oder sowas, musste ich immer den Platz am Tisch haben, wo man in die Küche reingucken kann. Und ich musste immer, danach musste meine Mutter mit mir in die Küche gehen und sagen, hier, mein Sohn möchte gerne die Küche angucken. Immer. Das musste sein. Egal, ob das eine Pizzeria war oder sonst was. Immer, ja.
Und ihr habt euch auch, wenn ich das so gelesen habe, auch immer übers Essen unterhalten. Also nicht immer, aber
in der Familie, ja, das ist halt, also man hat immer, ich meine, das ist so, meine Oma, ich habe viel Zeit mit und bei meiner Oma verbracht, die ist morgens immer in der Küche gestanden und hat halt gekocht und es ging immer darum, was man isst und was gemacht wird und dann wurden Nudeln gemacht und Fleisch zerlegt und hergerichtet. Mein Opa ist angeln gegangen, meine Oma hat, bin ich mitgegangen, meine Oma hat dann das Essen vorbereitet und sowas. Das hat sich immer alles um Essen.
Du bist also in Wangen geboren, aber dann sozusagen relativ früh runter Richtung Bodensee.
Ich habe von Wangen im Allgäu nicht viel mitbekommen, außer nur, dass ich da eigentlich gar nichts mitbekommen, genau. Und dann in Hegau gezogen, dort aufgewachsen, genau.
Ich bin ja Österreicher, so und darum habe ich ja so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das sagst, aber je südlicher man kommt, desto mehr ist man mit der Küche verbunden.
Oder Gastgeber, danke.
Ist man mit der Küche verbunden.
Na ja, gut.
aber du hast mit Sicherheit schon dann, wenn ich das so richtig höre, relativ schnell die Komponenten, weil das ist ja heutzutage für viele Kinder, das beobachte ich ja, oftmals so, die gängigsten Gemüsesorten, die gängigsten Obstsorten sind so fremd. Aber für dich war das wahrscheinlich relativ schnell alles viel näher, oder?
Genau, eben wir hatten einen sehr großen Garten zu Hause. Ich habe das gehasst, Gartenarbeit. Wir mussten immer, so im Sommer nach der Schule in den Garten.
Ich schicke dir mal kurz das Mikro ein bisschen rüber.
Wir mussten am Wochenende in den Garten Gartenarbeit machen und wir mussten natürlich auch die Sachen aus dem Garten essen. Ich wollte eigentlich als Kind lieber mal was von McDonald's probieren, das gab es eben bei uns nicht. Mhm. Als ich zu meinem Vater gesagt habe, da kam gerade das auf hier mit diesem Clown, mit diesem Ronald.
Ronald McDonald.
Genau, richtig. Und dass man da Kindergeburtstag feiern konnte.
Der Vorläufer von Stephen King's S.
So, und ich wollte dann natürlich Kindergeburtstag feiern, sowas. Und mein Vater gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann hat er Luftballons bei McDonald's geholt und hat dann zu Hause selber Pommes und Burger gemacht und so. Das ist natürlich toll.
Ja.
Das weiß man ja auch viel zu spät dann erst richtig zu schätzen damals. Trotzdem habe ich mich gefreut, aber und das ist so bin ich aufgewachsen, da bin ich, meine Eltern, mein Vater wahnsinnig dankbar, weil ich das eben so mitbekommen habe und für uns gab's eben das mal ganz, oder ist, wir sind schon mal zu McDonald's gegangen, so bin ich auch drauf gekommen, aber halt ganz, ganz, ganz selten. Ja. Und es gab einfach immer alles aus dem Garten und das fand ich damals nicht so spannend einfach, weil es war halt langweilig, das hat man gehabt, da musste man dafür arbeiten, ja. Aber ich bin halt wahnsinnig dankbar, dass ich das erfahren durfte. Wir hatten einfach alles im Garten und von jedem, also einen Walnussbaum, einen Haselnussstrauch, wir hatten einen Süßkirschbaum, einen Sauerkirschbaum, einen Pflaumenbaum, wir hatten Brombeeren, wir hatten eigentlich also wirklich alles, so, und vor allem einen Baum, genau. Und da hat man, und ich bin oft von der Schule nach Hause gekommen und meine Eltern, ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, meine Eltern hatten sich getrennt. Und ich habe viel Zeit mit mir alleine verbracht und habe viel Zeit im Garten verbracht und viel Zeit einfach rumzulaufen und mir Sachen in den Mund zu stecken und so. Und das, der Geschmack auch von den Brombeeren, von den Stachelbeeren oder auch von den Kirschen, die wir da hatten, das ist einfach für mich der Benchmark und auch immer noch das, wo ich denke, so müssen gewisse Sachen schmecken, wo ich hin möchte. Mhm. Wo ich dann eben auch versuche, über Konzentration die Geschmäcker von diesen Produkten rauszuarbeiten, was natürlich heute oft eine Herausforderung ist, weil man natürlich auch in einem Restaurant nicht in dieser Hülle und Fülle diese Produkte bekommt, wie man sie jetzt zu Hause im Garten hatte, ja, wenn man 3 Stück von Bäumen gepflückt hat.
Und dann, das klingt so heimatverwachsen, das klingt so heimatverbunden, wie du aufwächst, und dann gehst du auf diese große Wanderschaft, Spanien, Schweiz, Frankreich, Japan, kommst einmal um die Welt herum und hast ja eigentlich irgendwie ständig ein neues Umfeld. Ist das nicht ein Riesenkontrast zu dem, wie du eigentlich aufgewachsen bist?
Auf jeden Fall, aber in meiner Familie hat es alle schon immer weggezogen. Mein Vater hat eine Weltreise gemacht. Ich habe eine Tante, die hat 35 Jahre in Südafrika gelebt. Meine Schwester war viel unterwegs. Und das war bei mir auch so. Also da hat man viel drüber gesprochen und ich wollte einfach auch raus in die Welt, wollte was sehen. Und für mich war auch klar, ich bleibe im Ausland. Ich bin dann aber, ich war 4 Jahre im Ausland, zuletzt in Japan. Und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Wollte immer nach Berlin. Ich sagte, ich kann nicht mehr irgendwo auf dem Dorf leben. Ich muss nach Berlin, und es hat dann nachher nicht sofort geklappt. Ich hatte auch dann, war auch gut so. Ich bin 6 Jahre nach Osnabrück zu Thomas Bühner. Hab dann dort das erste Mal richtig, ich bin ja Koch, hab eigentlich überall im Ausland in der Küche gearbeitet, kaum in der Patisserie. Hab dann bei Thomas Bühner das erste Mal eine richtige Stelle als Patissier, vor allem als Chef-Patissier gehabt. Genau. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte auch die nötige Freiheit, mich zu entfalten, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Und so kam das auch, dass ich damals 2016 dann das Coda, ich habe immer gesagt, ich will jetzt was Eigenes machen, aber was soll ich denn machen? Ich habe jetzt 6 Jahre Restaurant-Patisserie gemacht, dann muss ich hier eine Dessertbar aufmachen. Und so hat sich das ergeben.
Ja. Na gut, und man nennt Osnabrück ja auch das Barcelona des Nordens. Nicht? Also insofern hat sich das ja auch angeboten, da in der Innenstadt von Osnabrück auch mal zu arbeiten, 6 Jahre.
Aber das Geile finde ich noch, um nach Japan zu kommen, ja, hast du eine Bewerbung auf Japanisch übersetzen lassen, vollkommen perfekt, bist dann in der Nacht angerufen worden, auf Japanisch zugetextet worden, hast kein Wort verstanden, dann durftest du dorthin, hast aber mehr oder weniger nur zuschauen dürfen, bis auf die Nachtschwärmereien mit den Kollegen, die dir dann irgendwie ein bisschen Sushi beigebracht haben, wenn du sie dann in den Club mitgenommen hast oder sowas.
Ne? Ja, woher weißt du das? Also, ich habe gerade überlegt, wo das stehen könnte.
Ich nenne ihn seit Jahren, nenne ich ihn Stasi Horsetschka. Ich verstehe nicht, wo er das her hat, wie er das macht. Ich glaube, der kann Telefone und sowas anzapfen. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid.
Ja, das war genau so. Also ich habe damals bei Georges Blanc in Frankreich, nähe von Lyon, gearbeitet, in 3-Sterne-Restaurant. Seit 1984 3 Sterne, dort aber in der Küche, nicht in der Patisserie. Und wir hatten Praktikanten aus Japan. Und das war gerade 2008, kam der Michelin-Guide raus für Tokio und Kyoto. Und ich dachte, Mensch, jetzt hat man einfach irgendwie eine Orientierung, weil sonst, wo willst du irgendwie hingehen? Und dann habe ich gedacht, so, schreibe ich einfach alle 2- und 3-Sterne-Restaurants an. Ich möchte Praktikum machen. Hab alles übersetzen lassen von dem Übersetzungsbüro auf Japanisch. Hab dann mit Hilfe von einer japanischen Praktikantin diese Bewerbungen abgeschickt, aber halt auch nicht damit gerechnet, dass die dann denken, dass ich halt fließend Japanisch spreche, ja. Und dann eben kamen E-Mails und halt, wie gesagt, nachts Anrufe, ja, genau. Da war ich noch ein bisschen überfordert damit. Ich hatte aber dann eben 2 Kontakte von dem Restaurant Kikunoi in Kyoto, ein 3-Sterne-Restaurant, und Yugin in Tokio, damals 2 Sterne, heute haben die 3 Sterne. Und so bin ich dann nach Japan, hatte ein tolles Stipendium vom Land Baden-Württemberg. Mhm. Habe da eben ein bisschen finanzielle Unterstützung gehabt, sonst ist das ja nicht möglich oder wäre das auch nicht möglich gewesen, genau.
Ich meine, das muss ja eine Sprache, die man nicht spricht, also natürlich kommst du irgendwann die Brocken mit.
Also ich habe auch einen Sprachkurs gemacht, das war genau in Landesstiftung Baden-Württemberg, weil das war das Stipendium, und habe 2 Monate Intensivsprachkurs Japanisch gemacht. Skoshi Nihongo Hanesimasu.
Ja. Wo wir gerade in Japan sind. Du hattest es am Anfang gesagt, der Katsubushi. Ich habe es mir mitgeschrieben.
Ja.
Ich weiß wie immer nicht, worum es hier geht. Was ist denn das?
Genau, Katsubushi, also ist, der Katsuo ist der Bonito-Fisch. Genau. Und Bushi ist getrocknet. Und der Fisch wird eben fermentiert, getrocknet und geräuchert. Und dann wird der fein gehobelt. Und ist eben Grundbestandteil der Dashi-Brühe. Dashi-Brühe kennst du bestimmt, genau, in Verbindung mit einem Kombu, eben einer Alge, eine sehr hohe Konzentration an Umami. Kombu und vor allen Dingen die Katsubushi. Und das mit ein paar Tropfen Sojasauce ist im Prinzip die einfache Basis von der Dashi-Brühe. Genau.
Man lernt.
Siehst du, hast du dort gelernt.
Auch in diesem Jahr lernt man.
Es ist nur so, dass tatsächlich der japanische Katsubushi nicht in die EU eingeführt werden darf. Ja, genau, das heißt, es gibt entweder nicht so original japanischen Katsuobushi oder sonst auch Versionen aus Spanien, genau. Aber dass die Technik, wie geräuchert wird, überschreitet einen gewissen, ich weiß es nicht, irgendeinen Wert, sodass der original japanische Katsuobushi nur im Koffer geschmuggelt werden kann. Genau. Aber das ist was, und diese Zeit in Japan hat mich extrem geprägt.
Das wäre die nächste Frage gewesen, Umami, also genau, wo es dann kommt, dass man auf den Trichter kommt, den du jetzt
im Grunde genommen
perfektionierst.
Als Koch habe ich, also muss man noch ein bisschen weiter ausholen, ich bin in Singen zur Schule gegangen, Singen im Hundwil. Da gab es das erste Maggi-Werk so außerhalb der Schweiz. Und eben, ich habe dann Nachmittagsschule gehabt und es gab, da konnte man so einen Maggi-Ausweis bekommen, damit konnte man in die Maggi gehen und für 35 Pfennig eine Maggi-Suppe essen. Und das habe ich dann eben gemacht, dass die Schule war direkt 10 Minuten entfernt von dem Maggi-Werk, und das fand ich halt total spannend, vor allen Dingen war das dieser Kontrast zu dem Garten zu Hause.
Ja, danke, jetzt muss ich umziehen, super. Danke, René, weil meine Frau nennt es ernsthaft das schwarze Gold.
Ja,
und sie hat es familiär gelernt und sie liebt es so dermaßen. Und am Wochenende war das schwarze Gold dann leer und Maggi ist.
Maggi oder das andere, was keiner weiß, wie man es ausspricht, Worcester, Worcester-Soße.
Worcester. Nee, das ist in der Tat Maggi die Würze.
Worcester oder genau Worcester? Wie heißt es? Weißt du es?
Also eine Worcester-Soße. Ich muss sagen, ich habe mit dieser Soße nichts mehr zu tun seit meiner Ausbildung. Das ist sehr lange her. Aber um zurückzukommen, auf jeden Fall bin ich so auf den Geschmack Umami eben gekommen. Mhm. Und Umami ist vor allen Dingen in industriellen Produkten, wird das eben durch Glutamat zugegeben. Mhm. Und das ist das, wo, und das esse ich schon lange nicht mehr, seit ich meine Kochausbildung angefangen habe, habe ich mich da ganz, ganz klar davon distanziert, wo ich das verstanden habe, was das eben ist, ja. Genauso wie ich mich heute, also Glutamat gibt man zu, um Umami in Essen zu haben. Man kann aber das Umami natürlich aus den Produkten, wie zum Beispiel Katsuobushi, Algenfleisch, fermentierte Sojaprodukte, diese Sachen, kriegt man natürlich Umami. Und so habe ich eben auch die Verbindung mit dem Zucker. Man kann weißen Zucker zugeben für die Süße oder man kann die Eigensüße aus den Produkten rausarbeiten oder aus Honig bekommen. Und als Koch habe ich mich dann ganz klar davon distanziert und wollte einfach mehr über diesen fünften Geschmackssinn erfahren. Also es gibt ja eben süß, salzig, sauer, bitter und Umami. Und vor allem dieses Umami ist ja gerade das Wichtige, was man auch noch gar nicht so lange kennt. Natürlich gibt es das schon ewig, aber man spricht da noch so gar nicht so lange drüber. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich gesagt habe, ich muss mal nach Japan, ich will mehr darüber erfahren. Genau, und das war der Grund.
Und dann kommt man auf so Sachen wie gepuffte Schweinehaut.
Ja, sicher. Warum auch nicht?
Weil das so nahe liegt.
Genau, ja. Und das ist dann wiederum, als wir angefangen haben im Koda, dann haben wir gesagt, wir müssen aus diesen Desserts ein Dessert-Dining machen, weil wir brauchen ein bisschen mehr Sicherheit, wir brauchen ein bisschen besser kalkulieren können, dass wir einen klareren Umsatz generieren. Haben gesagt, dann müssen wir halt einfach 6 Gänge als Dinner anbieten und haben da eben Umami in Form von vor allem Käse mit ins Menü eingebaut. Ja. Problem war nur damals, das war eben 2017, 18, kam da niemand mehr, weil keiner hat verstanden, warum man ins Koda gehen sollte und dort 6 Gänge essen sollte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir Michelin-Stern und haben dann vor allen Dingen da noch die letzten Halbfertigprodukte oder industriell verarbeiteten Produkte der Patisserie verbannt und umgestellt. Alles frisch gemacht, alles selbst gemacht, Schokolade, frische Produkte, frische Früchte und so. Und so kam eben 2019 der erste Michelin-Stern. Dass wir auch mit meiner Erfahrung, die ich in Japan gesammelt hätte, vor allen Dingen zum Thema Umami nicht möglich gewesen. Genau. Es kam dann auch, das war gar nicht beabsichtigt, 2020 der zweite Stern, haben wir auch dankend angenommen. Aber das war nicht der Plan.
Genau. Ne? Genau. Ja. Also, ja. Man sagt ja, was kütt, das kütt, ne? Ja.
Ah, jetzt kommt der zweite Wein. Ah ja.
Genau, jetzt gerade der richtige Übergang. Und zwar, man erwartet ja immer bei Desserts Süßwein und Auslese. Deswegen habe ich auch gedacht, bringe ich auch eine Auslese mit. Aber ich will vor allen Dingen Auslese gar nicht mit Süßem kombinieren. Weil das ist so die Süße, die wir zum ersten Wein haben. Das ist die Süße, die wir vielleicht maximal auch in Speisen bei uns haben. Diese Süße, die jetzt in diesem Wein ist, wenn wir von der Auslese, man ist eine gereifte Auslese von 2010, also von Johann Josef Brüm, von der Mosel, Kracher Himmelreich 2010 Auslese. Er hat durch die Reife eine sehr ausgewogene Süße, aber trotzdem sollte eine Süßspeise nicht auf dem Level von Süße sein von der Auslese. Das wird oftmals klassisch, wird das so gemacht. Von der klassischen französischen Küche aus gesehen ist das auch okay, weil man in der klassisch französischen Küche nicht so viel süße Komponenten im ganzen Menü hat. Vielleicht mal bei einer Stopfleber mit dabei, aber ansonsten ist das Menü nicht so süß. Und dann kann man am Ende ein süßes Dessert und auch einen süßen Wein servieren. Aber ansonsten wäre die Süße dann zu süß. Deswegen, ich kombiniere sehr gerne solche restsüßen Weine mit Umami. Genau.
Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe langsam das Gefühl, lieber René, so wie Dietmar immer unseren Gästen nachsteigt und die Dinge wissen, wo sie nicht wissen, wo er das her weiß.
Nachsteigt allein.
Habe ich jetzt an mich das Gefühl, du steigst mir nach, weil dass ich das Ding auf der Hochzeit hatte, wusste ich schon gar nicht mehr, aber der Name kam mir bekannt vor. Und der JJ Prüm, mit dem bin ich ja schon mal richtig baden gegangen. Das war bei mir aber die Wählener Sonnenuhr, nicht das Kracher Himmelreich. Insofern, da machen wir heute was wieder gut.
Den hast du ja mal mitgebracht.
Und das war mit Heiko Antoniewicz.
Ja.
Ja.
Ach, ich erinnere. Heiko.
Das war die kleine kurze Flasche.
Ah!
So wie du.
Ja, das war natürlich ein Hammer.
So wie ich jetzt, ich? Oder nur, wie ich mal was mitgebracht habe?
Nur meine kleine kurze Flasche war süß im Gegensatz zu dir.
Jetzt sag nicht, du hast ihn. Also, für alle, die diesen Blick gerade auf YouTube gesehen haben sollten, René hat uns im Vorgespräch gesagt, jede zweite Flasche, die er mit in der Gegend rumschleppt, die hat am Ende Korken.
Ist gut. Der braucht es von 2010, der muss
ja
mal Luft
ziehen. Nee, aber der Korken hat leicht.
Echt jetzt?
Nee, aber es geht. Am Anfang war ein bisschen, ich habe schon gemerkt, oben.
Er hat ein bisschen dunkel.
Ja, aber
ja, das gehört dazu. Ja. Das ist die besondere Komponente.
Die Weinprinzessin stürzt nicht.
Nein, die beiden schmecken das auch nicht. Renne.
Es ist eben so, wie ich schon gesagt habe, wenn ich irgendwo essen gehe, nehme ich immer zwei Flaschen mit, weil ich einfach, man will das ja nicht riskieren, man freut sich auf den Wein, den man mitgebracht hat. Und dann will man den aufmachen, hat er Kork. So. Deswegen habe ich immer eine zweite Flasche dabei.
Also du machst das wirklich so, du gehst essen und bringst Wein mit?
Ja, mache ich oft. Ja. Also wenn man jetzt, weißt du, wenn man jetzt wirklich einfach essen geht, ich will ja trotzdem guten Wein trinken oder ich will nicht immer Bier trinken und in vielen Restaurants, gerade vor allen Dingen jetzt chinesische Restaurants oder sowas, die haben jetzt nicht unbedingt eine Weinkarte, nehme ich sehr gerne was mit, genau. Der Vorteil ist, wenn beide Flaschen gut sind, dann hat man nochmal eine zweite Flasche zum Austauschen in der Tasche.
Aber machst du das auch, wenn du privat irgendwo essen gehst?
Ja, klar. Ja, das
meinte er aber. Ach so, ich dachte nur ins Restaurant.
Nee, das meinte er, wenn er essen
geht. Nee, genau, wenn ich essen gehe.
Genau. Ach so.
Genau. Aber ich glaube, das ist, natürlich zahlt man dann ein Korkgeld. Das macht jetzt in Restaurants, die jetzt eine tolle Weinkarte haben, natürlich nicht so viel Sinn. Ist ja dann vielleicht auch manchmal ein bisschen respektlos, außer man bringt jetzt was total Ausgefallenes mit. Aber das macht schon Sinn, dass man was mitnimmt. Und natürlich, klar, das macht das jetzt nicht auf Kosten des Wirts, sondern man zahlt dann ein Korkgeld dafür.
Wenn ich bei Dietmar zum Essen eingeladen bringe, bringe ich so das Essen selber mit. Sicherheitshalber.
Ja, wir wollen ihm ja auch nichts geben. Ich achte ja auf deine Figur.
Hat ja gut funktioniert.
Du warst schon lange nicht mehr bei uns, das ist das Problem.
Doch. Stimmt, Spätsommer ist auch schon länger her.
Also ich bin ja eben ein bisschen knapp angekommen und habe auch die Weine knapp ausgesucht. Deswegen, es macht natürlich Sinn, dass man den auch ein bisschen vorher, aber der ist einwandfrei, dass man den ein bisschen vorher auch aufmacht.
Gerade machen wir ein bisschen länger schwenki-schwenki
hier. Auf jeden Fall, genau. Und was halt natürlich super ist, ist die Balance von der Süße und Säure. Und dann mit der Reife haben wir eben die Süße noch ein bisschen besser ausbalanciert. Ja. Und ich habe ja gesagt, dass klassisch serviert man das natürlich zu einem süßen Dessert. Wir servieren das bei uns zu einem Signature von uns, dem Kaviar Popsicle. Genau, das heißt, das ist ein Eis am Stiel. Also Popsicle heißt Eis am Stiel, genau.
Habe ich gesehen, ja.
Das ist ein Eis aus Topinambur und Vanille. Innen drin haben wir einen Kern aus Pekanuss und außenrum haben wir dann 12 Gramm von einem Osietra-Kaviar von Sturia. Sturia ist nördlich von Bordeaux. Sie haben jetzt keinen Kaviar irgendwie aus Übersee, und nicht wissen, wo der herkommt, sondern haben hier einen guten Partner gefunden mit Sturia. Und die Auslese von Prüm greift eben sehr gut das Umami auf in dem Kaviar und pusht das und harmoniert sehr, sehr schön mit dem Vanille, das wir in dem Topinambur-Eis drin haben. Genau. Das, was ich das ein bisschen vorstellen kann, habe ich auch noch was mitgebracht.
Das sieht übrigens toll aus. Ich habe das nämlich auf dem Bild gesehen, das Eis am Stiel sozusagen. Ja. Sieht wirklich aus wie so ein kleines, wie so ein Mini-Magnum, sag ich jetzt mal.
Ja, genau.
Ne? Und
wie mit Mandelsprossen so drauf. Und das ist total spannend. Wie kommt man auf sowas, sowas überhaupt zu kreieren? Das frage ich mich dann immer.
Die Köche haben alle einander Waffel. Ich sag dir das doch jedes Mal.
Ich mache mir das immer sonntags zu Hause.
Ja, Waffeln gibt's bei uns tatsächlich auch.
Waffeln gibt's bei euch auch.
mit heiße Kirchen.
Also hier gibt's ja, ich wollte jetzt gerade was suchen, hier gibt's ja gar keinen Empfang hier. Dich aus Handy sehr aus, genau. Eigentlich wollte ich, es ist so, dass, ich verarbeite in meinen Kreationen gerne so ein bisschen meine Kindheitserinnerung, auch meine Kindheitstrauma. Es ist optisch inspiriert von einem, ich weiß nicht, ob ich hier, ich will ja keine Werbung machen, aber von einem Eis, inspiriert optisch von einem Nocker. Mhm. Das ist auch, wenn man kennt, so klassische Werbung, des Nockers immer so angebissen. Da sieht man innen drin den Kern, was auch immer das ist. Schokolade ist es sicherlich nicht. Dann gibt es halt ein weißes Eis und dann ist es umhüllt von auch irgendwas mit Schokolade mit so einer Nussoptik so. Und das wollte ich eben auch in dem Eis generieren. Das heißt, wir haben, anstatt die Nussoptik haben wir den Kaviar eben außenrum in das Eis. Ich kann jetzt das Bild nicht zeigen. Genau. Und das ist eben ganz witzig, weil ich wollte nicht einfach ein Eis machen mit Kaviar oben drauf, sondern ich wollte, dass das ein essentieller Teil von der Kreation ist. Deswegen ist das der Kaviar richtig außenrum. Genau.
Und jetzt hast du Kaviar mitgebracht.
Habe ich Kaviar mitgebracht, yeah. Genau, eben von Sturia. Genau, das ist ein Oskitra Kaviar. Und weil es geht halt.
Ich mag ihn.
Bei mir geht's bei Süßwein nicht unbedingt. Es ist schon wichtig, also man, das Level von der Süße muss schon matchen. Aber die Speise sollte nicht süßer sein als der Wein. Das geht eben schief. Das funktioniert, wenn man das probiert. Wenn man jetzt in der Küche zusammensteht, sagt ja hier ein bisschen von dem Dessert und ein Schluck Wein, ja passt, da muss jemand dran denken. Der Gast muss das ganze Glas austrinken und den ganzen Teller aufessen. Deswegen balanciert einfach Umami nochmal sehr gut die Süße mit aus. Ja.
Ja. Das stinkt mit meinem Käse ganz schön ab, wa?
Aber es war nett, dass du eben noch bei Edeka warst.
Aber der schmeckt auch gut.
Wow.
Na. Aber der verträgt auch hier unsere Lampen nicht, der Käse.
Ich bin nur sehr gespannt, was das Blaue da drunter, wie das schmeckt.
Ja, das willst du mal probieren? Wer nimmt den Kaviar, die man das Blaue.
Ui. Oh, jetzt gibt's richtig Kaviar-Löffel.
Ich habe doch Löffel. Ja, das sind eigentlich simple Löffel. Ich habe doch vier Löffel dabei.
Passt. Oh, wow.
Juhu.
Yes. Vier Löffel.
Ich habe leider die Angewohnheit, ich muss immer den ersten Bissen probieren.
Das macht man sich doch dann so auf die Hand, oder?
Genau.
Also habe ich mal im Fernsehen gesehen.
Ja.
Dir los.
Ja.
Habe ich mal im Fernsehen gesehen, die machen das so auf die Hand. Mhm. Und essen das von der Hand.
Ach, der feine Herr.
Ja.
Was guckst denn du für Filme?
Arte.
Genau, also es ist so, man macht das, aber man sollte vor allem, wenn man das von der Hand macht, sollte man zuerst mal an der Hand riechen.
Das riecht nur von Tequila früher.
Riecht nach mir.
Nee, weil es ist so, wenn jetzt, je nachdem, also wenn man sich, ja. ich will nicht sagen, was man mit der Hand sonst so macht, aber je nachdem, wenn jetzt die Hand nach irgendwas anderem riecht, sei es auch nach einem Parfum oder man hat vorher irgendwas anderes, keine Ahnung was, da hat man den Geruch vor drauf, deswegen sicher gehen, dass die Hand jetzt nicht irgendwie nach was Fremdem riecht da. Ja. Und dann kann man auf jeden Fall...
Große Schnüffelaktion hier auf dem eigenen Handrücken.
Aber sollen wir zuerst mal diesen Wein probieren?
Das aber selbstverfreilich. Ich würde mal sagen, da du jetzt immer die Weine mitgebracht hast, teilen wir so die Trinksprüche ein bisschen auf,
ja.
Oder?
Willst du, soll ich?
So, wie du möchtest.
Ja. Wir haben Zeit, ne?
Wir haben
Zeit. Ja gerade mit dem Kaviar an.
Wir trinken jetzt den Wein.
Ja, das...
jetzt musst du dich nur kurz gedulden.
Jetzt dauert's. Aber es wird schön.
Es wird schön. Ja. Wie immer wird es sehr schön. Heute ist ein Meister der Desserts zu Gast, wo jeder hier vor Ehrfurcht nur erblasst. Fermentiert und experimentiert, bis jeder Gast ist fasziniert. Richtig was für süße Mäuler, die versteht das nicht. Ein kleiner Spoiler. Zwei Sterne für nur süße Speisen, ja, stimmt ja gar nicht, ne? Das kann sonst keiner hier beweisen. In seinem Koda wird serviert, höchste Kunst, ganz schick verziert. Von Tokio, Osnabrück bis nach Berlin, als größter seiner Zunft ist er verschrien. Drum heben wir die Gläser hoch. Achtung, das ist euer Bein.
Danke.
Auf diesen grandiosen Koch. Das reibt sich sonst nicht. der zeigt, dass Dessert mehr sein kann als simpel süß und Sahne obendrein. Auf René Frank, den Meister seiner Zunft, der Desserts neu denkt mit Sachvernunft.
Oh,
Dankeschön.
Guter Abgang am Schluss.
Prost. Muss ich sagen.
Prost. Oh, ich liebe diese Weine. Ich mag das.
Mhm. Ich auch.
Ein bisschen Solero. Wa? Kennt ihr noch das Solero-Eis?
Solero-Eis? Hm? Jetzt erzählt er was von Nogger und schon bist du bei Solero.
Davor waren wir ein bisschen bei Popcorn, jetzt sind wir bei Solero.
Mhm.
Jetzt nehmen wir mal hier so ein...
Ja, wir haben eben hier so kleine Holzlöffchen, dass das nicht irgendwie mit Metall oxidiert oder so. Und dann nimmt man einfach einen Happen. Wichtiger bei Kaviar ist, dass man eine gute Portion nimmt. Der ist übrigens nicht vegan, falls jemand...
Kein Problem.
Gott sei Dank. Ach, das ist aber sehr aufmerksam. Vielen lieben Dank.
Immer erst für die Technik.
Das Besondere halt an Kaviar ist einfach, dass er einfach ein wahnsinnig tolles Umami hat. Und eben deswegen Kaviar mitgebracht, jetzt nicht irgendwie ein Eis oder was Süßes, weil dass jetzt der Süßwein auch klar natürlich zu was Süßem passt, ist offensichtlich. Und wir haben eben bei unserem Popsicle einfach diese Salzigkeit und dieses Umami ausbalanciert mit der Süße von dem Eis. Ja.
Lecker.
Dazu nochmal.
Ja, ich glaube.
Und die Auslese pusht halt noch ein bisschen Ding. Nicht mal unbedingt das Umami, das rundet das Umami ab, aber pusht vor allen Dingen den Eigengeschmack von dem Kaviar. Das ist eben das, wo man Süßwein sonst gar nicht so sieht, also Auslese in Kombination mit Umami. Ja. Also gerade auch zu, sag ich mal, zu Wildgerichten, zu einem Regulasch oder sowas, auch so eine Auslese zu trinken, super, super spannend. Und das ist in Deutschland halt einfach nicht so beliebt, unsere eigenen Süßweine. Die meisten, oder ein großer Teil wird natürlich auch exportiert. Ja. Und es ist so, ich bin aufgewachsen in Baden und bei uns zu Hause war das so, hätte man in der Familie irgendwo ein Süßwein hingestellt, da hätte meine Mutter die Polizei gerufen. Ja. Das gab es nicht. Ja.
Total verpönt.
Ja, ja,
ja, ja. Ja, ist es auch zum Beispiel Portugieser, ne? Also fein, herbe Rotweine, die werden im Norden so gut wie gar nicht getrunken. Also so liebliche Weine, das kennt man eher aus den württembergischen und dann vielleicht, wenn es ein bisschen tiefer geht. Ich muss sagen, ich find Süßweine total toll. Aber ich glaube auch, das Problem ist, dass viele, also von der Kultur her gesehen, auch das gar nicht so kennen. Und wenn sie dann halt einfach so eine Flasche halt sehen, ich meine, das würde jetzt vom Preis sagen, ist das natürlich auch eine Nummer, die dann nicht mal eben so auf dem Tisch landet. Ne? So, die sind schon ein bisschen teurer. Wir hatten auch mal Süßweine gehabt, dann haben wir die kleineren Flaschen schon gehabt. Ne? Ja, kostete ja schon eine kleine Flasche mit 175 Milliliter. Kostete da schon über 30 bis 40 Euro, ne? Oder wenn nicht sogar noch mehr. Dann aufwärts, ne? Und das ist eben auch.
Ja, wenn man es gereift kauft, aber es gibt einen Trick, wenn man Süßwein gereift relativ preisgünstig trinken kann, indem man den jetzt kauft und 20 Jahre liegen lässt.
Ja, es dauert so lange.
Ja, ist so.
Du musst Geduld, haben, Dietmar.
Bitte?
Geduld.
Ja. Nee, es ist so, also eine aktuelle Auslese ist absolut erschwinglich. Man muss einfach verstehen, 2010. Jetzt ist, also es gibt natürlich noch wesentlich ältere, ja. Das ist halt jetzt die Lagerung einfach auch von 14 Jahren. Muss ja irgendwie bezahlt werden.
Aber du musst Dietmar auch verstehen, der ist nicht unser Alter. Für den ist 10 Jahre liegen lassen, auch eine Existenzfrage im Zweifel.
Ja, klar. Bin ich schon, also.
Ja. Und dann ist so, man muss, also von diesen Weinen trinkt man jetzt ja, den trinkt man jetzt nicht einfach so weg, sondern 50 Milliliter. Oder auch bei 100 Milliliter ist ja vollkommen okay und das kann man auch gerade so, die Flaschen sehr gut, ist ja auch noch ein bisschen länger haltbar, aber ich finde trotzdem, wenn der 3 Tage offen ist, merkt man den Unterschied, das heißt, der Kurawe macht halt wahnsinnig viel Sinn auch.
Dafür und der muss auch mal ein bisschen kühl sein.
Genau, genau, auf
jeden Fall. Also, weil wenn er warm wird, finde ich das auch, dann wird er so klebrig.
Ja, ja, genau. So, genau. Wobei grundsätzlich ein Wein, den man warm nicht trinken kann, der wird dann süß auch nicht, wird dann kalt auch nicht viel besser. Aber es ist so. Gerade bei Restsüße muss das definitiv kalt sein.
Also René, ganz einfach. Für dich hat sich schon gelohnt, weil ich komme auf jeden Fall jetzt vorbei. Das ist schon mal klar.
Ja, und es ist Hulk. Das Einzige ist, was mich so ein bisschen stört an Süßwein, was jetzt auch in dem Fall vor allen Dingen durch die Reife, man das nicht so schmeckt, ist halt zugesetzter Schwefel. Denn es muss ja irgendwie die Gärung gestoppt werden. Also der hat jetzt Alkoholgehalt 8%, das ist ja eben nicht viel und es ist ja so, dass der Wein nicht automatisch aufhört, sondern das muss eben gestoppt werden und vor allen Dingen muss dann dafür gesorgt werden, dass er nicht weitergeht und nicht kippt. Und das ist eben mit der Zugabe vom Schwefel und das ist so, es gibt auch biodynamische Weingüter oder Weingüter, die naturnah arbeiten, die ihre Weine ohne Schwefel machen, aber bei den Süßweinen dann die Süßweine machen, also weil sie in der Mosel sind, aber dann trotzdem auch ein bisschen Schwefel zugeben. Das ist eben, aber also es ist
ganz
so,
ohne Zusatzstoffe kommt man halt oft.
Ja, aber so es ist so und ich mag auch gerne im Süßwein ab und zu, aber das ist immer was mir so ein bisschen Dorn im Auge ist. Vor allen Dingen manchmal schmeckt man es halt wirklich krass den Schwefel raus. Ja. Genau. Deswegen habe ich auch noch was mitgebracht.
Ja, also du kannst es schon mal öffnen.
Was ganz spannend ist, und zwar eine Naturauslese. Die gibt's offiziell gar nicht. Ich habe auch gar nicht gefragt, ob ich die ja zeigen darf. Ich habe es einfach mitgebracht.
Wir zeigen es nicht.
Doch, doch. Es sieht auch nee, und zwar, das ist das, ich habe dieses Jahr Kai Schätzl in Rheinhessen in Nierstein besucht. Genau.
Wart ihr da auch?
Komm, hör auf. Jetzt, hör auf, uns zu verarschen, René.
Ja, klar. Warum?
Das ist der Skandal.
Echt jetzt?
Warum?
Das ist wir hatten den Frank-Buchholz-Skandal.
Ach, war Schreck.
Pettenthaler.
Ach, du.
Aus Nierstein. Ja, sicher. Also du kennst unseren Podcast besser als wir selber mittlerweile, ne?
Ich habe leider nicht die Gelegenheit gehabt, einen reinzuhören. Warum? Was war?
Ja, wir hatten mal Frank Buchholz zu Gast. Und sein Thema war Rheinhessen. Rheinhessen ist ja so klein jetzt nicht. Und Dietmar und ich haben aus Versehen beide von St. Anthony einen Wein mitgebracht. Und Frank hat es nicht geglaubt, dass wir nicht bezahlt waren von denen, sondern dass es wirklich einfach Zufall war, dass wir den gleichen mitgebracht haben. Mhm. Und er dachte halt, wir machen jetzt eine St. Anthony Werbeveranstaltung gerade aus Versehen. Es war ein es war Nierstein.
Hat uns ein bisschen übel genommen.
Ja.
Nee, und das Interessante ist, also auch Kai Schätzl ist ja auch im VDP, macht eben auch große Gewächse, aber arbeitet auch eben daran gerade, auch wie könnte man große Gewächse eben, oder hat er auch schon gemacht, große Gewächse ohne Schwefel und vor allen Dingen Auslese oder Süßweine ohne Schwefel, weil die sonst jeder auch sagen würde, halt eben umkippen. Und deswegen hatte ich mir hier was zum Probieren gegeben. Das finde ich halt super spannend. Es fehlt natürlich die Reife. Das ist jetzt nicht 2010, sondern 2023. Mhm. Aber eben Pettental, seine Top-Lage, wo er sonst auch das große Gewächs draus macht, daraus eben die Trauben hängen lassen und dann eben eine Auslese draus gemacht. Ja. Und das ist natürlich was ganz anderes. Man muss sehen, die Reife ist noch nicht, ist natürlich nicht da, aber ist eben interessant, wie auch eine Naturauslese, die komplett nicht geschwefelt ist, sein kann. Jetzt kann man es auch nicht direkt vergleichen, ist ein ganz anderes Gebiet, aber ich habe sowas eben vorher noch nicht probiert und finde es einfach sehr spannend, dass man eben auch so einen Ansatz vor allen Dingen von Kai gibt hier mit Auslese ohne, ihr wartet schon drauf, das sehe
ich. Ja. Ich habe jedenfalls schon mal leer gemacht, ja.
Genau.
Ich habe wirklich mal nachgedacht, mir auch einen Coravin zu kaufen, aber ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man nicht so viele Weine, die sehr speziell sind, hat zu Hause, die man zwischenzeitlich nur mal so köpft, ist es halt auf Dauer gesehen schon ein bisschen teurer Coravin, oder?
Was ist das jetzt? Kann mir das jemand erklären, was hier gerade passiert?
Ja, also du hast in dieser Kapsel, also du hast so einen ganz vorsichtig, da gespritzt ein bisschen nach, du hast eine dünne Nadel, die sticht durch den Korken durch und dann hast du Arongas in dieser Kapsel. Das heißt, das Gas verschließt praktisch wieder die Öffnungsstelle und der Wein bleibt haltbar.
Ja.
So, und du kannst halt nur so Probeschlucke, so zum Beispiel, dann, wie du siehst, draus entnehmen.
Das heißt, die kann ich mal überhaupt, nö, die Flasche war zu, da habe ich nichts dran gemacht. Richtig. Ich habe mich nämlich eben schon gefragt, warum, wenn der Korken drin ist, die Flasche nur noch dreiviertel voll ist.
Ja.
Jetzt heißt das, ich frage lieber nicht. Ich kann mich nur blamieren.
Kann ja nicht
verdunstet.
Ist nur so, ich habe keine Ersatzpatrone dabei. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier nicht anhört. Sonst müsst ihr die Flasche aufziehen. Ist nur so, wir können natürlich auch aufziehen. Ich habe nur von dieser Flasche nur.
Kurz für unseren.
Ich habe nur eine Flasche davon, deswegen wollte ich die jetzt nicht komplett aufziehen.
Ja, das ist okay. Und wir sind sowieso sehr dankbar für das, was du alles gerade anbringst.
Das ist großartig.
Auf jeden Fall ist das so. Coravin ist schon super, auch für zu Hause. Was allerdings, wenn man den jetzt zu Hause hat, das Ziel wäre, ist, dass man tolle Weine zu Hause hat, wo man mal ein Glas trinken kann davon und man jetzt nicht eine ganze Flasche aufziehen muss. Problem ist, Coravin löst das Problem nicht, weil man, sobald man jetzt 4-5 Gläser nachher von diesem tollen Wein mit Coravin rauslässt, hätte man die Flasche auch direkt aufmachen können. Ja.
Also, aber soll der Spaß hier, gell?
Ja, ist so,
ja, genau.
Genau, nee, aber es ist, also man kann schon damit, wenn man auch ein kleines bisschen Disziplin hat, auch gerade für zu Hause, schon einfach bessere Weine trinken und dafür weniger trinken, was auch einfach wirklich Sinn macht. Ja, man muss einfach nicht jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt nicht so viel Geld aus für den Wein, weil ich mache immer die ganze Flasche auf und trinke die dann. Deswegen kann man einfach auch mal zwei Gläser einen tollen Wein trinken und das an nächste Woche dann wieder ein Glas und dann mal was anderes und so.
Ich bin in Österreich gerade zu Hause vom Geruch. Mhm. Most.
So ein bisschen, ja.
Ja, ne, also. Ach, war sehr intensiv.
Hui. Puh. Mhm. Der sagt, hallo, hier bin ich.
Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe das noch nicht mit Kaviar probiert. Was aber bestimmt auch interessant ist.
Ja. Aber Löffel ist kein Problem. Dietmar, die Qualität ist hier wirklich gestiegen. Wir hatten ja in der Folge 3 vor vielen Jahren Kevin Kühler zu Gast. Ja. Und das Thema war süße Weine, weil Kevin immer gerne süße Weine trinkt. Und das waren andere Weine als das, was wir hier heute haben. Mhm. Und auch anderer Kaviar, nämlich gar keiner.
So.
Immer diese Sozen.
Das war lag daran auch, dass ich das Thema falsch verstanden habe und nicht lieblichen Wein mitgebracht habe. Also nicht Süßwein, sondern lieblichen Wein mitgebracht habe. Der auch gut war, aber Thema verfehlt. Egal. Anyway, ganz kurz. Der ist total spannend, weil der ganz anders ist natürlich als das. Du merkst wirklich so, dass der, also der kommt noch, aber der hat schon jetzt so eine ganz andere Würze. So ein bisschen dickflüssiger auch und
es ist schon, also auch der Wein verändert sich natürlich. So auch wenn der jetzt hier mit Korave angestochen ist, Korave funktioniert mit konventionellen Weinen einfacher wie jetzt mit Naturwein. Aber trotzdem kann man den so halten. Ich glaube sogar auch, Kai würde jetzt sagen, die Flasche kann man auch einfach offen stehen lassen. Da verändert sich auch nichts, weiß nicht genau. Es gibt auch keine Erfahrungswerte zu den Beinen, weil das alle so zum ersten Mal.
Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns das hier mitgebracht hast. Ja, das ist was Besonderes. Und dann auch noch den Kaviar dazu. Das ist Oberhammer. René, wir kommen jetzt mal zu einer ganz was anderen. Ja, weil wir sollen jetzt auch mal ein bisschen von dem Fachsimpeln sozusagen mal ein bisschen runterkommen. Du bist geboren am 18. Dezember 1984 in Wangen, das haben wir ja schon gehört, ne? So. Am 18. Dezember, vor 40 Jahren geborene Person, haben das Sternzeichen, du bist Schütze. Im chinesischen Horoskop liegt das Datum Jahr der Holzratte. Schon wieder ein neues Wort. Ich habe Holzratte auch noch nie gehört. Ich weiß es, ich bin eine Wasserratte, aber eine Holzratte habe ich auch noch nie gehört. So. Ich mache mir auch gerne Spaß und suche mal aus, an deinem Geburtstag gab es immer eine Nummer 1 in den deutschen Singlecharts. Was könntest du vorstellen, was an deinem Geburtstag damals in den Singlecharts war?
Keine Ahnung.
Hörst du Musik gerne?
Ja, aber also.
Das sind 84, ist, ja. Das ist die 80er, das sind halt
Neue Deutsche Welle
zum Beispiel, aber nein.
Modern Talking? Nee, ist doch später.
84, Duran,
White Boys. Mega.
Okay. Ja. Wild Boys lief da und war an der Spitze und war die Nummer 1. Was ist so deine Musik? Was hörst du gerne?
Ich bin eigentlich sehr offen. Ich brauche immer Musik um mich rum, aber ich bin so, wenn ich auf was fokussiert bin, vor allen Dingen beim Arbeiten und mich konzentriere, habe ich gerne Musik, aber ich krieg nicht.
Spezielle oder?
Nee, gar nicht so speziell. Ich krieg nicht richtig mit, was von der Musik dann läuft, aber ich brauche sie trotzdem. Ich
brauche also im Restaurant. Du brauchst Hintergrundgeräusche sozusagen.
Nicht Geräusche, oder? Musik, ja.
Musik,
also ich habe bei mir in der Wohnung eben so ein kabelloses Soundsystem, wo in jedem Raum immer die Musik läuft. Das brauche ich, das muss alles immer so automatisch funktionieren.
Wenn es gut funktioniert, wir haben das auch zu Hause. Ja. Wir haben diese, wie heißt das, Sonos?
Ja, genau, ich wollte es nicht sagen, genau richtig.
Wenn's Entschuldigung, gut funktioniert, ja. nur wenn irgendwann das WLAN manchmal nicht so funktioniert, das ist immer so nervig, wenn dann irgendwann absolut. So ein Song kommt und Take a
breath. Naja.
Brauchst du besseres WLAN?
Ja.
Die Probleme nicht.
Ja, ich könnte jetzt den Anbieter sagen, der mich nervt, aber sag ich nicht.
Ja. Nee, und so ist, ich bin da mal sehr fokussiert, aber ich brauche einfach so ein bisschen Musik. Tatsächlich ist auch Musik das Einzige, worum ich mich bei uns im Coda eigentlich gar nicht kümmere. So. Weil ich das einfach auch, wenn ich arbeite, nicht mitbekomme. Natürlich merke ich, wenn die nicht läuft, aber wir haben auch schon zum Teil Playlisten, die laufen, die Oliver, mein Geschäftspartner, auch erzählt haben, die total super sind und die wir schon relativ lange haben, aber ich krieg das gar nicht mit so. Deswegen, ich brauche Musik, aber ich bin da nicht so festgelegt und ich bin immer froh drum, wenn auch jemand mich mit neuer Musik oder anderer Musik irgendwie begeistert und mir was zeigt.
Ab jetzt Wild Boys.
Genau.
Genau, immer schön im Hintergrund. Pass auf, ein paar Sachen, Anregungen zum Thema Sternzeichen. Ich bin kein Mensch, der an Sternzeichen glaubt.
Horoskope mit Horsetschka.
aber
Horoskope mit Horsitschka?
Horoskope, ne? Ja, genau. Die Rubrik.
Horoskope mit Horsitschka. Wir lieben das sehr, wenn Dietmar Horoskope macht.
Geil. Die Abenteuerlust der Schützegeborenen lässt sie Risiken eingehen, um ihre Ziele zu erreichen und ihren Horizont zu erweitern. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen sehr wichtig. Sie mögen es nicht, eingeengt zu werden und ihre Freiheit gefährdet zu sehen. Schützen sind hilfsbereite Menschen und die gerne die Welt ein Stück weit besser machen wollen. Zu ihren großen Stärken gehört auch ihre ehrliche Art. Sie bevorzugen eine klare und offene Kommunikation. Allerdings kann diese von manchen Menschen zeitweise als zu direkt und verletzend empfunden werden, auch wenn das nicht die Absicht war. Stimmt da was von? Oder?
Ich würde sagen, 1:1 alles.
Ja?
Ja.
Wow, das ist mal ein Horoskop, das 1:1
stimmt. Ja, was ist das denn interessant? Ah, stimmt, 1:1.
Ja? Ja, ja, du weißt doch, ich recherchiere alles. Ich kenne sogar dein Horoskop.
Interessant. Also,
ja?
Nee, wirklich. Das, stimmt genau.
Bist du, wenn es darum geht, so, dass du, wenn du so direkt bist in der Küche, dann passiert das da hauptsächlich?
Ja, es ist vor allen Dingen, ich meine, das ist, wenn jetzt Mitarbeiter zu uns kommen, die von, sag ich mal, von einer anderen Küche kommen, von einem anderen Betrieb kommen, die das schon so ein bisschen auf dem Weg mitbekommen haben, wie der Ton. Also wir sind bei uns wirklich, haben eine super Atmosphäre bei uns und unter den Mitarbeitern, da ist man nicht laut oder sowas, aber wir sind schon natürlich ganz, ganz direkt, weil es muss jeder Vollgas geben. Mhm. Man muss sehr exakt arbeiten und wenn irgendwas nicht passt, dann wird das ganz klar sofort angesprochen und kommuniziert. Damit kommen viele nicht klar, ja. Mhm. Und das merke ich schon, das ist dann manchmal ein bisschen ein Problem. Aber ich so wie ich das früher gelernt habe, machen wir das nicht. Also früher wurde ja so in den Küchen ja sofort und immer geschrien, ja. Mhm. Genau, aber ich habe, das ist richtig, eine sehr direkte Art zu kommunizieren. Das ist mir auch wichtig und ich finde es auch toll, wenn andere das machen. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn man irgendwie, wenn irgendjemand irgendwas in sich reinfrisst und dann irgendwann ist man nachher sauer oder redet man nicht mehr miteinander oder so. Genau, aber das kann natürlich auch mal zum Problem werden. Ja.
Und gibt es dann so zur, ich sag jetzt mal, Beruhigung? Gibt es dann so nach der Schicht dann so nochmal so ein Come Together und dann wird so ein Kurava irgendwie nochmal so?
Nee, wenn wir mit den Mitarbeitern trinken, dann ohne Kurava, da wird die Flasche natürlich direkt aufgemacht.
Guter Chef.
Genau, aber das war früher mehr, man wird ja auch nicht jünger, die Mitarbeiter werden immer jünger, also ich werde immer älter. Ich habe mich auch immer eine Zeit lang gewundert, warum ich nicht mehr zu Geburtstagsfeiern von den Mitarbeitern eingeladen werde. Das war natürlich früher, haben wir auch ein kleineres Team. Da waren wir viele fast im gleichen Alter. Heute bin ich nicht mehr im Alter der Mitarbeiter nach 8 Jahren. Das hat sich natürlich geändert. Deswegen ist man auch nicht zum Geburtstag eingeladen, ist dann auch okay. aber sonst auf jeden Fall. Ich meine, es ist wichtig, dass man...
Studier das?
Nee. Nicht mehr. Aber es ist wirklich, als es dann so dieser Umschwung, habe ich mich gewundert, so warum bin ich nirgendwo mehr dabei? So, ja. Mhm. Und natürlich umso wichtiger ist das, dass man da die Connection zu den Mitarbeitern nicht verliert. Und dass man, auch wenn man eben busy ist und vielleicht eben oder auch nicht bis zum Schluss mehr immer mit dabei ist, dass man trotzdem die Gelegenheiten nutzt und mit den Mitarbeitern zusammen anstoßt und vor allem durch das Feedback gibt und das Lob. Und alles, was nicht so einfach ist. Ich wurde früher nie gelobt. Das gab's einfach nicht. Hat sich auch früher nie jemanden dafür interessiert. Solange man seinen Job gemacht hat, war das einfach so okay. So nach dem Motto, nicht gemotzt ist Lob genug.
Genau. Aber du bist ja mit 40 auch nicht alt.
Nee, aber so also ich meine, bei uns sind die Mitarbeiter jetzt, würde ich mal sagen, die meisten so zwischen 20 und 26. So, da haben wir eine Führungsposition, so knapp über 30. Aber die sind dann, das ist schon ein Gap dazwischen. Ja. Und der wird ja immer größer. Genau. Und das ist, ich glaube, das kann mir jeder bestätigen. Das wird, das ist nicht einfacher. Ja.
Das ist in der Tat, das ist lustig. Als ich hier bei ASK vor 7 Jahren Geschäftsführer wurde, war ich der Jüngste in der Firma. Mhm. Das hat sich jetzt mittlerweile auch geändert. Jetzt haben wir die Weinprinzessin und den Studenten dann in der Ecke und ein paar andere.
Ich bin ja hier, wohne, ich gehöre hier fast schon mit zum alten Eisen hier vom.
Mittlerweile, ja, aber in der Tat, das ändert sich dann eben auch, auch eben auch für mich.
Ihr von
der
Dauer, die man euch auch Alter. Wie ein Ei dem anderen.
Ja. Wir sind nicht so weit auseinander.
Ich muss mal eine Frage stellen. Wir hatten vor anderthalb.
Fünf.
Letztens.
Anderthalb trifft, glaube ich, ganz gut.
Ja. Hatten wir Thomas Bühner zu Gast. Mhm. Und Thomas hat ja
eine eigene Art zu führen offensichtlich, dass er nicht laut ist. Und ich muss auch gleich dazu sagen, damit das nicht falsch klingt, ich habe mich danach wirklich mit Thomas angefreundet und ich kenne den nur auf so leisen Sohlen und so ruhig, der eben auch sagt, nein, ich stelle mich gar nicht erst an den Pass, weil das ist doch gar nicht meine Aufgabe und es kann doch irgendjemand anderes besser als ich. Und eigentlich ist der Satz von ihm ständig, es kann doch jemand besser als ich und Hauptsache ich bin der Schlechteste in der ganzen Küche, weil dann kriege ich auch 3 Sterne am Ende. Es ist ja eine ganz schräge Sicht. Wir sind ja unter uns, das hört ja keiner. Ist das wirklich so bei dem?
Ja, also ich muss sagen, Thomas Bühner, ich hatte jetzt, dadurch, ich hatte schon viele Chefs, Thomas Bühner war für mich der beste Chef, den ich hatte in meiner Karriere. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, wie er das Team geleitet hat und vor allen Dingen das Team ausgesucht hat. Vor allen Dingen, ich habe das erst gemerkt, als ich weg war und auch den eigenen Laden aufgemacht habe und selber Geschäftsführer bin in einem Laden, wenn man plötzlich einfach nicht nur Küchenchef ist, sondern für alles zuständig ist, also von Marketing über die Mitarbeiter auszusuchen, wenn jemand krank ist, zu überlegen, okay, was macht man, sich um jede kleine lockere Schraube zu kümmern, wenn der Müll nicht abgeholt wird und diese ganzen Sachen. Und das habe ich erst verstanden und ihm auch gesagt, als ich weg war und gesagt habe, Mann, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, wir haben uns lange, lange gesiezt. Wir sind mittlerweile per Du. Ich habe gesagt, Wahnsinn, was du und wie du das früher alles gemacht hast, ja. Und jetzt weiß ich das erst so zu schätzen. Ne? Ja. Und ich hatte dort meinen Traumjob. Ich habe ja direkt als Chef Patissier angefangen, wo ich gar nicht so diese Patisserie-Erfahrung hatte und hatte eben komplette Freiheit, dort mich zu entfalten und meinen eigenen Stil zu entwickeln im La Vie. Und das war schon besonders. Deswegen bin ich auch 6 Jahre dort geblieben. Ich hatte da eine Wahnsinnszeit. Und das hat mich auch sehr inspiriert, vor allen Dingen seine ruhige Art. Er konnte auch anders, wenn wirklich mal was nicht geklappt hat, aber er hatte das immer alles so organisiert und auch eher von eben nicht vom Pass aus die Küche sozusagen dirigiert, sondern vom Fischposten aus so und auch alles im Überblick gehabt. Ja. Und auch einfach diese Qualitäten wie Personalessen, dass das wichtig ist, dass man zusammen am Tisch sitzt, dass man wirklich Pausen macht, dass nicht jemand, der jetzt im Stress ist, während der Pause noch weiterarbeitet, sondern da wurde dann das Licht ausgemacht, einfach zu zeigen, hey, jetzt sitzen wir hin, jetzt machen wir eine Pause und das machen wir zusammen alle. Und das machen wir auch heute. Ich meine, so bin ich auch aufgewachsen, das habe ich von zu Hause aus auch mitbekommen, aber das machen wir bei uns im Coda auch. Und das sind immer mal neue Mitarbeiter, die jetzt sagen, oh nee, ich muss jetzt hier weiterarbeiten, weil ich bin nicht fertig geworden. Das soll man sagen, nee. Wenn jemand nicht fertig geworden ist, dann regelt das ganze Team zusammen. Aber jetzt ist Pause, jetzt sitzen wir hin, wir haben aufwendig gekocht, das Personalessen. Und jetzt essen wir zusammen. Ne? Ja. Und das haben wir genau so 1:1 bei uns auch beibehalten, oder habe ich halt beibehalten, wie das im Labi auch war.
Das Lustige ist, ich habe gestern Morgen Thomas angerufen und sagte, du, René Frank ist morgen zu Gast bei uns. Gibt's irgendwas, was du mir erzählen kannst?
So, ich glaub, ich muss da noch mal einen Wein aufnehmen.
So viel zum Stasi-Mann, ja. Und ich meine, du kennst ihn ja besser als ich. Und dann sagt er, nee, da hab ich gar nicht viel zu erzählen. Aber genau die Story, die du gerade rausgehauen hast, nachdem du raus warst, dass du ihm später gesagt hast, jetzt verstehe ich, was du eigentlich gemacht hast oder was daran so gut war. Genau das hat er mir gestern Morgen auch erzählt. Okay, ja.
Ich habe hier noch den anderen.
Und das Zweite, was er erzählt hat, da bin ich sehr gespannt, ob es immer noch so ist, dass du zu ihm mal gesagt hast, du fährst lieber Fahrrad als Porsche.
Kann ich verstehen.
Ja, tatsächlich. Also es ist auch heute noch so. Aber ich glaube, dass das war, weil ich weiß es nicht, was vom Kontext das so war. Vielleicht, weil er auch, ob es ums Geld ging oder ich weiß es nicht genau, aber es ist tatsächlich so. Also ich finde Autos total toll. Aber jetzt gerade, wenn ich in Berlin wohne, ist für mich Auto eher Ballast und da fahre ich tatsächlich gerne Fahrrad, ja.
Wie ist denn das, wenn man so einen Werdegang hat wie du und bei so vielen, also Alain Ducasse, Thomas Bühner, also den ganzen Großen dieser Kulinarikwelt gearbeitet hat und ja auch immer an den Sternen da schon mitgearbeitet hat, aber dann hat man ein eigenes Restaurant und dann bekommt man den ersten und den zweiten Stern. Wie sehr ist das da anders?
Ja, ist ja so, vorher waren ja meine Desserts 3 Sterne wert. Im Coda waren die dann plötzlich nur noch 1 Stern wert.
Wirklich? Ja, also für dich gefühlt?
Nein, das ist Spaß. Aber okay. Im Prinzip war das ja so. Ja. Ja, aber also da habe ich ja, in den anderen Restaurants habe ich ja jetzt nicht wirklich, also ja keine Position gehabt, wo ich jetzt wirklich was kreiert habe und wo meine Gerichte, meine Gedanken auf dem Teller waren. Im La Vie schon. Und da war das so, wir haben ja 2009 habe ich La Vie angefangen, 2012, das war damals noch, 2011 kam der Guide raus für 2012, das heißt 2012 hatten wir diese 3 Sterne Und da waren in dem Fall diese Gerichte 3 Sterne wert und dann hinterher nur noch 1 Stern. Ist natürlich Quatsch, der Vergleich, weil das war ein viel größerer Aufwand, den ich betrieben habe im Lavi als im Coda. Im Coda ging es vor allen Dingen um Wirtschaftlichkeit von dieser kleinen Gastronomie. Aber das war für mich, also ich habe jetzt nicht so ein, brauche das nicht für mein Ego, wo ich jetzt sage, ich muss unbedingt diese Sterne haben als Bestätigung, aber wenn man so einen eigenen Laden hat, den man aufmacht, so als Dessertbar, so vollkommen unkonventionell, wo auch jeder sagt, zum einen eine Dessertbar braucht man nicht, das rechnet sich wirtschaftlich alles nicht, damit wir die niemals Erfolg haben, ihr macht nach 6 Monaten zu. Und dann auch, wenn wir gesagt haben, okay, dann werden wir eben zum Restaurant und wir schauen, ob wir irgendwie einen Stern dafür kriegen, hatte jeder drüber gelacht, ja. Dass man das nachher doch schafft, was man sich so vornimmt, das war halt vor allen Dingen das Besondere. Ja. Und da kriege ich auch heute noch, wenn ich drüber nachdenke, Gänsehaut, gerade dieser erste Stern. Für das, wo niemand dran geglaubt hätte. Ja, das war schon was Besonderes. Ja. Das ist auch das, wo ich das erste Mal in meinem Leben wirklich sprachlos war. Aha. Wo ich wirklich am Telefon war. Ich habe zuerst meine Freundin angerufen, dann habe meine Mutter angerufen und ich konnte am Telefon nichts sagen. Also als würde mir jemand die Gurgel zudrücken. Ich konnte nichts sagen, was passiert ist. Sie haben gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. aber ich konnte nichts sagen, was...
Wer ist gestorben? Ich habe einen Stern. Genau.
Einfach ein Lied abgespielt. Ein Stern ist dein Name.
Das ist... Genau, und das war ja auch nie so richtig geplant, genau. Und dann kam ja eben, klar, 2020, der zweite, das war ja erst recht nicht geplant, ja. Das war dann schon fast eher so ein bisschen eine Belastung, als das kam. Weil wir sind ja trotzdem auch heute noch ein sehr casual Ort. Wir sind ja überhaupt alles andere als ein typisches 2-Sterne-Restaurant.
Wisst ihr dann, wenn jemand drin sitzt, der euch bewertet, oder weiß man das gar nicht?
Nee, das weiß man nicht. Also auch bis heute, muss ich sagen, ich habe sehr viel Gästekontakt. Wir haben eine offene Küche, wir sehen alle Gäste, wir sprechen mit denen. Es gibt, wenn man 30 Jahre oder 20 Jahre oder vielleicht auch 10 Jahre wirklich im Gastraum als Servicemitarbeiter oder als Restaurantleiter arbeitet, dann kann man sich das vielleicht auch besser, diese Gäste unterscheiden, aber ich kann das bis heute nicht. Es gibt viele einzelne Gäste. Wir sind ja gerade in ein Restaurant, wo es wahnsinnig viel Sinn macht, alleine ins Restaurant zu gehen, weil so viel passiert und so viel zum Entdecken gibt. Wir haben am Tresen kann man sitzen, man sieht die Küche. Aber wenn man dann diese einzelnen Gäste fragt, da hat jeder eine plausible Story, warum er jetzt hier alleine zum Essen kommt. Und dann sagt man, okay, alles klar, das ist jetzt doch kein Tester. Ja, aber irgendwo müssen die Tester ja sein. Die sind auch definitiv da. Aber ich erkenne sie nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe in vielen Restaurants gearbeitet, wo es immer diesen Stress gab. So, ja, das ist ein Tester. So, wir müssen schnell das und das machen. So, das fand ich immer wahnsinnig belastend. Also dieser Stress ist super ungesund. Dann bringt das die ganze Organisation in der Küche durcheinander. Und bei uns ist das so, es ist einfach, wir gehen in den Service, als wäre jeder Gast ein Tester. Und jeder bekommt genau das Gleiche. Jeder bekommt gleich viel Aufmerksamkeit. Dass jetzt ein einzelner Gast, der am Tresen sitzt, das ist immer entweder, ist das eine einzelne Person, die sich wahnsinnig für Essen interessiert, oder ist ein Tester. Dass man da auch nochmal hingeht.
Oder ein Tinder-Date, das nicht gekommen ist.
Oder so gibt's auch, genau. Aber dann, ja genau, das gibt's auch tatsächlich. aber das kriegt man dann irgendwie mit. Aber da guckt man nochmal hin oder spricht mit denen extra nochmal, weil die natürlich alleine sind, so, genau. Aber ansonsten behandeln wir einfach alle Gäste genau gleich und es bekommt niemand ein schlechteres Stück und niemand irgendwie nur ein besseres Stück. Das gibt's bei uns nicht. Ist bei unserer Art von Küche jetzt auch einfacher. Wir müssen nicht aus einem Stück Fleisch irgendwie unterschiedliche Sachen rausschneiden oder so, ja.
Wenn du deine Gerichte kreierst, also ich finde ja, das ist ja, wie gesagt, ich bin ja Schauspieler und bin ja auch in der Kunstszene, also das ist mein Leben. Das heißt, man kreiert ja etwas. Und ich finde ja, Küche ist ja auch ein großes Schauspiel, ein großes Theater in dem Sinne, in dem man etwas schafft und im wahrsten Sinne des Wortes etwas Sinnliches erschafft. Wir hatten viele Köche hier, die irgendwann dann gesagt haben, als ich sie fragte, wenn du träumst, worüber träumst du? Und dann gab es so einige, die gesagt haben, ich träume Rezepte. Ist das bei dir auch so? Träumst du Rezepte? Oder wo nimmst du deine... sozusagen dein Spürsinn her, wo du sagst, da dockst du an. Mhm. So, deswegen wird das nächste Gericht läuft in die Richtung.
Ja, also wie du schon im Horoskop vorgelesen hast, ich träume Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Das ist mir extrem wichtig. Und das lebe ich einfach auch jeden Tag und schaue in den Spiegel und bin einfach froh, dass oder dankbar, dass ich diese Freiheit habe. Und mit dieser Freiheit kreiere ich meine Gerichte. Und das ist einfach nicht nur eine Freiheit, wo ich jetzt sag, ich bin frei, so dass mir keiner sagt, was ich tun soll. Freiheit ist für mich vor allen Dingen diese gedankliche Freiheit, so dass ich denken kann wie ein Kind, wo ich mir jetzt sagen kann, okay, eine Aubergine, die kombiniere ich jetzt nicht mit Knoblauch und Tomaten, sondern ich kombiniere die mit mit Pekannuss und Apfel so, ja, und macht daraus ein Dessert. Oder Tomate ist für mich nicht im Tomatensalat, sondern Tomate ist ja eigentlich eine Frucht und deswegen behandle ich die wie eine Frucht und mache daraus ein Dessert. Ja. Mhm. Und das ist diese Freiheit einfach, wo ich alles, was ich vorher hätte eigentlich oder was mir jemand gesagt hat oder was man so gelernt hat, wie gewisse Sachen sein müssen, das kann ich eben auf die Seite schieben und kann überlegen, hey, wie könnte es denn eigentlich noch sein? So, ja. Und das ist für mich die Inspiration. Und das ist auch ein großer Teil dazu, hat Berlin als Stadt und auch Berlin so als Symbol der Freiheit so beigetragen, weil Berlin einfach eine Stadt ist, wo man auch wirklich frei sein kann, so in seiner Person, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja.
Hier bist du jetzt gesettelt in Berlin?
Erstmal. Also zumindest auch für das Coda und das, was ich hier mache. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in Berlin unbedingt alt werden muss, überhaupt nicht, aber für meine persönliche Entwicklung als Koch und vor allen Dingen, dass ich mich so über das, was ich mache, diese Art von Speisen ausdrücken kann. Ich meine, andere drücken sich über Musik aus, über Kleidung oder sonst was, wie sie sich selber ausdrücken möchten. Ich drücke mich eben so über diese Speisen, die ich im Kuchen kreiere, aus. Ja. Dass das zunehmend immer schwieriger und anspruchsvoller wird, ist was anderes, ja. Aber das ist so, was ich total toll finde und genieße, dass ich so diesen Space für mich so schaffen konnte, ja. Und eigentlich so, ist wie so eine kleine Welt, ja.
Spannend.
Kleine eigene Welt, ja. Das ist was, wo ich sag, es gibt nichts, wo ich sag, so, das hätte ich jetzt gerne gemacht, so. Und sondern das habe ich eben erreicht und erreichen können. Und da bin ich auch eben gerade den Menschen, die da wahnsinnig viel zu beigetragen haben, eben Oliver Bischoff, mein Geschäftspartner, der mir das auch immer so mit ermöglicht hat. Wir haben das eben zusammen gestartet und sind da einfach drauf los. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, egal, was andere denken und andere sagen, wir machen das einfach so und ziehen das eben durch. Und Julia Leitner, meine Küchenchefin, die auch seit dem ersten Tag an mit dabei ist, also jetzt halt seit 8 Jahren, die einfach auch alles mitgemacht haben, so, ja, und nie irgendwie was in Frage gestellt haben. Ja.
Wenn man dir, Entschuldige,
mach mal, das mal.
Wenn man dir in einer Situation etwas vorsetzen könnte, weil es das letzte Gericht wäre, sagen wir mal, außer Donauwelle und Dampfnudeln, was würde dich so richtig glücklich machen?
Meinst du jetzt Süßspeisen oder?
Alles, egal was.
Also ich esse wahnsinnig gerne eben herzhafte Gerichte, die sehr, sehr umami-fokussiert sind, sehr würzig sind, vor allen Dingen asiatische Gerichte. Und da gibt es mein absolutes Lieblingsgericht ist Pad Krapau, genau. Ja. Kennt ihr Pad Krapau?
Nein. Nee. Gerade eben nicht.
Ich kenn's.
Du kennst das?
Ja.
Jetzt, wo du mich so direkt fragst, muss mal kurz nachdenken. Nein.
Also, die Prinzessin
weiß Bescheid. Was? Ihr kennt das. Das sind auch Reisbandnudeln, oder? Ihr braten?
Nee. Das ist
die Prinzessin weiß doch nicht Bescheid.
Partei,
Ach, habe ich mit Partei verwechselt.
Genau, und die Pad Krapau, das ist also eigentlich ganz relativ banal, ist ein Streetfood-Gericht aus der thailändischen Küche. Mhm. Das ist Schweinefleisch, oftmals gehackt oder sehr fein geschnitten, gebraten, also wie so ein Stir-Fry eben mit relativ viel Knoblauch, viel Chili und Thai-Basilikum und als Holy Basil, genau.
Ist gern scharf?
Ja, genau. Und Fischsoße drin, mhm. Genau, Austernsoße drin, genau. Ist jetzt mit Sicherheit nicht gerade das und Zucker auch drin und das ist halt die perfekte Balance, ein kleiner Spritzer, die Menschen auch die perfekte Balance von Umami, Süße und ein bisschen Säure, Schärfe vor allen Dingen, genau. Das ist, so muss ich sagen, immer irgendwo mein Leibgericht, so das, ja, so mein Soul Food, genau.
Pad Krapau.
Ja. Pad Krapau, genau. Pad Krapau.
Pad Krapau.
Genau, ja.
Pad Krapau. Dietmar, was wäre dein letztes Gericht?
Marillenknödel.
Ganz einfach.
Ja, Topfenknödel.
Ganz einfach.
Bei dir? Also ich bin ja in einer vietnamesischen Küche sehr stark beheimatet. Ja, also entweder dort irgendwas oder einfach wirklich so einen richtig schönen klassischen Gulasch. So ein Rindergulasch. So eins könnte ich mich wirklich schwer entscheiden, ob jetzt vietnamesisch oder Gulasch. Aber ja, das.
Und ja, aber ich finde, das ist ein krasser Unterschied. Ich esse auch wahnsinnig gerne Gulasch. Wir haben jetzt gerade wieder Personal essen, einen sensationellen Gulasch von Pascal, unser Mitarbeiter, gehabt. Aber ich finde einfach grundsätzlich, Gulasch ist halt einfach ein nicht so bekömmliches Gericht. Ich esse das mal gerne, auch Gulasch mit Spätzle, aber ich fühle mich immer ausgenockt hinterher.
Ist ja letzte Mahlzeit, ist dann ja egal.
Stimmt.
Ja, genau. Ja. Aber wiederum die vietnamesische oder thailändische Küche ist ja schon, auch wenn jetzt auch vieles frittiert ist, viel Zucker drin ist, aber es ist schon, finde ich, bekömmlich und irgendwo eine leichte Küche, vor allem eine sehr geschmacksintensive Küche.
Ja. Ansonsten muss man halt Schnäpsle drauf trinken, ne?
Den gibt's auch noch.
Also so ein Banh Mi geht schon immer mal so zwischendrin. Ja, ne?
Klar.
Banh Mi, so ein Baguette, französisches Baguette mit Schweinepastete und Möhren, Koriander, Sojasauce, Frischsoße.
Das klang jetzt eher asiatisch als französisch.
Ist typisches vietnamesisches Streetfood.
Achso, weil du gerade Baguette?
Ja, aber die Franzosen waren ja mal dort.
Weißt du, was total gefährlich ist heute? Dass der Gast hier die Weine anschleppt und dass der uns die ganze Zeit nebenbei abfüllt.
Aber ich mag das. Ich finde, der hat einen guten Trinkfluss.
Ich finde auch. Ich hatte gerade schon das Glas voll und dachte, guck mal, das schon wieder.
Dieser Mann ist einfach super.
Das
ist
ganz nach meinem Geschmack.
Er will uns doch einfach nur ins Coda bringen. Und er schafft es.
Vielleicht kommt da auch Coda Lee her.
Siehst du?
Dein ewiger Begriff seit der ersten Folge.
Richtig, Coda Lee. Vielleicht hast das natürlich auch was damit zu tun.
Dafür
für dich ist es ja Coda, ist ja, hat mehr musikalisch was zu tun, oder?
Nee, also ja, es kommt, Coda, es kommt aus der italienischen Musiksprache und bezeichnet so eben, wie du schon vorher auch gesagt hast, der Ausklang eines Musikstücks. Mhm. Und als wir angefangen haben mit dem Coda, wussten wir, es geht ums Dessert. Und das Dessert ist ja klassisch gesehen der Ausklang eines Menüs. Genau.
So haben, und darum fand ich ja das so schön, weil Coda ja auch in der Dichtkunst im Grunde genommen noch den Zusatz eines weiteren Elements bedeutet. Also sprich eigentlich, wenn du sagen, so weit führen würdest, würdest du sagen, es ist der Abschluss. Aber man nimmt etwas mit als Zusatz.
Ja,
also
ja,
darum
ja,
ist das ja, Coda durchaus noch
doppelt. Du musst ja auch die Kaviar noch aufessen, hier ist noch so ein kleiner Anstandshappen.
Ach, ja, sag ich ja nicht, nein.
Weil jetzt gerade, ich habe noch was ist mitgebracht zu trinken.
Das ist nicht deutsch.
Zum Glück hat gerade
ausgedrückt. Genau.
Was ist deine Unterschrift?
Das ist auch, wenn es geht im Prinzip in die geschmacklich so ein bisschen in die Richtung, ist jetzt gerade ganz gut an dieser Stelle, ist aber jetzt ein bisschen zu intensiv für den Kaviar, auch wenn es theoretisch passen würde, aber das killt den Kaviar ein bisschen. Jetzt habe ich einen Sake mitgebracht.
Wow. Ich bin gespannt.
Genau, Sake sagt man ja auch Reiswein dazu, wobei es hat nichts mit Wein zu tun. Es kann man jetzt bei uns gar nicht so richtig beschreiben, was es eigentlich ist, weil es wird hergestellt eher wie ein Bier. Sake wird eben gebraut. Ja. Mhm. Das heißt, es wird Reis mit Kochi versetzt, also fermentiert, und dann baut sich die Stärke in Zucker ab und dann wird wiederum der Zucker fermentiert zu Alkohol. Ja. Genau. Und
ich habe das Gefühl jetzt, wenn ich das so sehe, du hast eine sehr kühle Flasche dabei. Kann das sein?
Ja, die ist jetzt schwarz. Also die muss gar nicht so kalt sein.
Ich wollte gerade fragen, ist Sake, ich dachte immer, Sake wird warm präsentiert. Ist das so? Oder,
nee, gibt es auch. Das kommt an. Es gibt Sakes, die man eher kühl trinkt. Es gibt Sakes, die man beides kann. Es gibt Sakes, die man vorzugt warm trinkt. Es geht aber beim Warmtrinken hauptsächlich auch um klassische Sakes. Jetzt haben wir mittlerweile... Das hat ist vor allen Dingen ganz in den letzten 5-10 Jahren extrem stark geworden, wo Sakes extra für den westlichen Markt gemacht werden. Mhm. Weil eine Sache, was geschmacklich Sake vor allen Dingen extrem zu Wein unterscheidet, ist, klassischer Sake hat praktisch keine Säure. Mhm. Und das fehlt dann irgendwie. Und das macht Sake auch ungewöhnlicher. Ja. Erstmal. Jetzt haben natürlich die Japaner gemerkt, es wurde natürlich Sake viel promoted, dass das nicht so gut ankommt, und deswegen werden mehr und mehr Sake halt auch mit Säure gebraut. Was Sake aber vor allen Dingen ganz stark hat, ist Umami drin. Muss auch nicht immer sein, aber sehr viele Sakes, deswegen funktioniert das natürlich auch sehr gut als Speisenbegleiter. Mhm. Deswegen funktioniert Sake auch sehr gut mit süßen Speisen, vor allen Dingen in Kombination süße Speisen mit Umami. Und Sake haben wir in der Regel eigentlich... Gibt es auch Sake mit 8% oder sowas. Das ist dann auch so wie beim Wein, wo der nicht ganz durchgegoren ist, wo eben eine Restsüße mit drin ist von dem fermentierten Reis. Sonst hat Sake etwa um die 15%, kann aber auch fermentiert werden. Der hat tatsächlich 18, was sehr ungewöhnlich, aber eher selten ist, weil man das auch nicht so gewohnt ist. Ja. Und jetzt hat der aber trotzdem eine gewisse Süße, was auch nur eine Restsüße ist, keine zugesetzte Süße. Und dann balanciert das ganz gut aus. Ansonsten verkauft sich sicherlich im so bei uns jetzt allgemein, wenn man Sake nicht so gewohnt ist, eher ein Sake um die 14-13%. 13 ist eigentlich gerade so ganz gut, eben auch so wie Wein, weil das ist halt, man ist das eben gewohnt beim Trinken. Ja.
Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, weil um Sake mache ich seit Jahren einen Bogen, weil mir das irgendwie dreimal nacheinander nicht geschmeckt, und seitdem, ich trinke es einfach gar nicht mehr. Wir hatten es auch noch nie im Podcast, glaube ich.
Nee, Podcast.
Und jetzt bin ich richtig gespannt, ob es sich heute bei mir dreht.
Das letzte Mal, dass ich Sake getrunken habe, ist mittlerweile, wir haben jetzt 2000, ich glaube,
Das ist schon 15 Jahre her. Also, tatsächlich.
Zu deinem 50. damals.
Richtig. Mhm. Als ich bei dir eingeladen war. Und da habe ich bei einer Produktion, ich habe ein Märchen inszeniert, ein Kranich im Schnee, nach einem japanischen Sage. Und ich habe dann zum ersten Aufeinandertreffen mit dem ganzen Ensemble, habe ich Sake spendiert. Und dachte mir so, das ist so richtig passend auch. Und es ist das erste Mal sogar gewesen, dass ich Sake und bisher das letzte Mal, dass ich Sake getrunken habe, weil ich sonst auch noch nicht so richtig damit in Berührung gekommen bin. Also bin ich sehr gespannt darauf. Nicht, weil ich ihn verschmähen würde, sondern irgendwie war nie die Gelegenheit da zu sagen, ich glaube, das ist auch das Ding. Sake ist nicht so nah an uns. Ne? Also genau. Wir kennen alle irgendwie Sake, aber wir haben eigentlich im Grunde genommen das zu Hause nicht und wir haben es auch in Restaurants selten, glaube ich, dass man irgendwann sagt, jetzt müssen Sie mal da einen Sake probieren.
Mhm. Es gibt ja eine englische Redewendung dazu. For heaven's Sake. Also trinken wir.
Ja. Sake es oder sag es nicht, genau.
Ja. Es ist tatsächlich auch ein sehr untypischer Sake, weil er sehr von allem ein bisschen viel hat. Er hatte ist nicht sehr viel Süße, aber er hat eine Süße. Er hatte relativ hohen Alkohol von 18%, was eben eigentlich, wenn man jetzt irgendwo Sake kauft, bei uns eher untypisch ist. Und er hat auch ordentlich Umami, was ihn extrem spannend macht. Ja. Ist jetzt zum ersten Mal Sake probieren, wie gesagt, nicht das Ideale. Wir haben den auch bei uns nicht auf der Karte. Ich habe den gerade aus einem Tasting, das ich vor einer Zeit hatte, mitgenommen und dann eine Flasche bestellt, weil ich den so spannend fand. Und der ist eben Prinz Nagaya, heißt der. Ich würde jetzt auch sagen, ich kenne die Brauerei nicht sehr gut. Es ist aber ein Sake auch eher auch für den westlichen Markt gemacht. Was man eben auch daran sieht, dass er auch ein bisschen Säure
hat. Finde ich gut. Von allem ein bisschen viel. Das beschreibt vor allem Thomas.
Ja. Trotzdem steht jetzt komplett alles auf Japanisch drauf, ja. Aber das ist nicht so dieser.
Das kannst du ja mal gehört.
Ja, wohl, was ja, also das sind Kanjis. Also ich habe, es ist tatsächlich ein bisschen Katagana drauf. Ich habe Hiragana, Katagana sind so zwei Schriften, die gelernt, auch das Alphabet. Aber Kanjis habe ich etwa 30 gelernt, aber die sind ein bisschen komplizierter. Ja.
Das Einzige, was ich mit Japanisch, ich wollte auch mal Japanisch lernen und habe tatsächlich damals von Langenscheid mir noch eine Tonbandkassette besorgt, weil ich wollte mal damit anfangen. Mhm. Ich habe es leider aufgegeben, sehr schnell, weil mit einer Tonbandkassette Japanisch zu lernen ist nicht machbar. Ja. Nicht, wenn man jemanden hat, der es kann, und nicht, wenn du irgendwie gezwungen bist, im Grunde genommen mit dem jemanden dann auch das auch so wirklich aus. Mit einer Tonbandkassette, forget it.
Mhm. Ihr findet übrigens Prinz Nagaya, den J.J. Prüben, das Kracher Himmelreich und den Maximilian Grün.
Maxim Grünhaus.
Die finden Sie alle auf unserer Webseite, wie immer, in vino-weinpodcast.de, auf unserem Insta-Kanal, auf Facebook, auf TikTok, wenn wir Glück haben, und überall, wo Spaß macht, vor allem auch bei YouTube.
Also wie gesagt, sehr untypische Sake. Man kann noch dazu sagen, das ist ein Kategorie Chunmai-Sake. Bei Chunmai, bei dieser Kategorie ist festgelegt, dass eben kein Braualkohol zugegeben werden darf. Das wird sonst bei manchen Sakes zugegeben. Sakes ist eigentlich ein falsches, heißt Sake. Bei manchen Sake zugegeben. 18% und der Reis hat einen Poliergrad von 90%. Ja.
René, du hast ja eben gesagt, du hast dir das mit dem Alkohol und dem Wein vor allem etwas später drauf geschafft. Da warst du anfangs nicht so richtig fit drin. Das, was du heute erzählst, klingt alles extrem fit. Wie hast du das gemacht? Wie bist du da reingekommen?
Ach, ich trinke seit 8 Jahren professionell. Davor habe ich doppelt so viel getrunken, aber nicht professionell, ja.
Okay, das ist ein Argument. Wir trinken erst seit 4 Jahren professionell, Dietmar.
Ich gebe mal ganz kurz ab an die Weinprinzessin. Ja. Rieche mal, also wenn du gerochen hast, was kommt dir da? Du kannst es immer sehr schön beschreiben. Also
ich rieche hier ein Malzbier, Karamell. Mhm. Und Kaki, Chardonnay-Frucht.
Das ist gut, Kaki ist gut. Ja. Kaki ist gut.
Ja. Und ich bin ein großer Sake-Fan. Ich habe schon sehr viel Sake auch getrunken, aber noch nicht in der Qualitätsstufe.
Das ist wirklich krass. Das war eigentlich sehr ausgefallen, ja. Und da muss man sagen, also was drin ist, so dass man versteht, wo jetzt auch diese ganzen Gerüche, Geschmäcker herkommen. Es ist Reis, es ist Kochi drin und es ist Wasser drin, genau.
Ganz kurz einen kleinen Trinkspruch, den habe ich gesehen. Jetzt bin ich ja dran, ne? Hm.
So. Auf Japanisch?
Ne, da kann ich nur aus Shogun, Anshin San Tanakasma. Mein Motto, es ist nie zu spät für einen kleinen Zuckerrückfall.
Zum Wohl.
Vielen Dank.
Cheers. Hier ist halt das Spannende. Er hat eben Umami, eine gewisse Süße. Und was er jetzt sonst man in vielen Sachen nicht findet, ist eine Säure, die er drin hat. Ja, das macht es halt für uns, sage ich mal, sehr zugänglich. Ja.
Wisst ihr, was ich gerade schmecke? Es ist total verrückt. Und ich bin nicht normal, ich weiß.
Das stimmt.
Aber ich besitze von Antoniewicz diese Umami-Paste, wo er etliche Male Tomate reduziert hat. Und die kann man gut in Essen geben. Und dieses reduzierte Ding hat halt extrem Umami. Und es hat eben auch diese Säure immer noch ein bisschen von der Tomate drin. Ne? Ich habe gerade das Gefühl, ich hätte dieses Zeug in Wein aufgelöst und würde es gerade trinken.
Ja. Ist geil. Ja. Was natürlich auch gut funktioniert, ist eben mit süßen oder Umami-haltigen Speisen. Gerade süß und Umami passt ja sehr gut dazu. Käse kann man auch dazu essen. Ich habe gesehen, ihr wart nicht bei meinem Käsehändler.
Nein, aber hatte zeitliche Gründe.
Dietmar war da. Während der Recherche.
Aber geht trotzdem vielleicht auch mit dem Käse, genau, ja. Aber genau, das ist halt, ich finde, gerade Weine mit einer Restsüße oder halt Sake und auch fortifizierte Weine. Leider finde, was immer ein bisschen schwierig ist bei fortifizierten Weinen, ist der Alkoholgehalt und die Süße. Aber so Sherry oder so ist einfach ein wahnsinns toller Speisenbegleiter. Und wir nutzen eben diese Sachen, um unsere Pairing Drinks zu machen. Wo wir eben die Pairing Drinks, wo ich vorhin von gesprochen habe, was da kleine Cocktails sind, genau.
Also nach all diesen ganzen Weinen jetzt, die du schon mitgebracht hast und dem Sake hier, kann ich mir schon so ungefähr vorstellen, was das Konzept bei dir auch im Koda ist, also
genau,
weil
genau.
Das ist der Vorteil. Aber was mein Geschmack so ein bisschen, da gehe ich merkwürdigerweise so ein bisschen Richtung Weinprinzessin, was sie sonst immer so sagt,
S. Meine Pronomen sind.
Kennt ihr das, wenn eine Mon Cheri Praline schon veraltet ist?
Ja, die Tele-Wegständer
so ganz oben liegt. Ne, so nicht mehr ganz so frisch wirkt, und das meine ich gar nicht negativ. Und da habe ich so einen ähnlichen Geschmack jetzt gerade so drin.
Heißt, du lagerst bei dir zu Hause in Mon Cheri ein?
Oder? Nee, ich hatte, das Ding ist tatsächlich, meine Oma war, wie so viele Omas eigentlich der Generation angehören, dass sie im Grunde genommen immer alles gerne sehr lange aufbewahren. Und immer wenn Ostern war oder Weihnachten, kam irgendwann so ein Care-Paket an und da war immer Schokolade drin. Entweder so ein, für Ostern, so ein gelbes Huhn, so, und immer wenn ich das ausgepackt habe, war das schneeweiß. Und das waren halt wirklich aufgehobene Schokoladen von vor gefühlt 20 Jahren. So, und deswegen gab es öfter mal so ein bisschen etwas veraltete Schokolade, was eine komische Farbgebung hatte. Nein, aber diese Mon Cheri, leichtes Mon Cheri, was ich da drin so erschmecke, für mich gesehen. Also mein Geschmack ist ja auch nicht unbedingt maßgebend. Aber
ist doch nicht der Beste.
Aber das ist so ein bisschen. Aber trotzdem, was ich sagen muss, ganz anders, als ich jetzt Sake erwartet hätte.
Ja, aber gut, Sake, es ist eigentlich leichter, hat auch eher eine klarere Farbe als jetzt diese gelbliche Farbe. Das ist jetzt eher wirklich ein sehr, sehr spezieller Sake, der in die Richtung
geht.
Wie so eine Auslese, wenn man sich vorstellt. Also wenn man jetzt zuhört und das nicht probieren kann. Es hat nicht die Süße von der Auslese, aber es hat so eine Würzigkeit, was jetzt wie so ein Botrytis auch entspricht, ja. Ja, da das ist Umami.
Aber das stimmt auch nicht.
Ja, das ist Umami. Genau. Und aber sonst auch, was man in Süßwein hat manchmal ein bisschen Botrytis. Und so schmeckt das fast ein bisschen in
den Süßwein. Ja, mit den Worten von unserer Weinprinzessin. Der ist gut. Ja.
Ich würde sagen, dit ist gut.
Dit ist gut.
Gut.
Das ist natürlich auch kein Sake, wo man jetzt mal schnell, den gibt's auch in der 720 Milliliter Flasche. Aber das ist kein Sake, den man jetzt so wegbringt, genau.
Eine kleine Flasche, weißt
du? Ja, wir haben den tatsächlich noch nicht bei uns. Nee. Wie gesagt, ich habe den erst jetzt probiert und fand den halt so spannend und dachte gerade in die Reihe von jetzt, wenn den auslesen, passt der sehr gut rein. Wir haben den noch nicht.
Kannst du sagen, was der kostet?
Leider nicht. Also weiß ich tatsächlich. Aber der ist jetzt wirklich erschwinglich. Ja. Das ist, der ist okay. Also alles, was ich mitgebracht habe, ist im
Einen der wievielten Gänge würdest du dir den vorstellen?
Also wir servieren ihn ja, wie gesagt, nicht direkt zu den Speisen, zu dem Snack. Also zum Beispiel, wir haben bei uns eine gepuffte Schweinehaut, die so leicht karamellisiert ist. Da gibt es so Pinienkerne dazu, die haben so ein bisschen auch den fleischigen Geschmack und ein bisschen eingekochte Birne. Da kann ich mir den zum Beispiel sehr gut vorstellen. Das ist auch eher so zum Schluss, wenn man auch, wir haben bei uns, wie wir vorhin schon Die hatte dir erwähnt, dass wir keine klassischen Kategorien haben von Vorspeise, Hauptgang, Dessert, sondern es ist alles irgendwie von Dessert und Patisserie inspiriert, wie ich auch schon gesagt habe, eben nicht konform, weil es keine Kategorie gibt. Und wir fangen irgendwie ein bisschen an mit was Fruchtigem, was ein bisschen eine Süße hat. Dann gibt's wieder was Herzhaftes mit Umami und Salz mit Aubergine, aber was trotzdem hergestellt ist wie ein Dessert. Und dann kommt wieder ein bisschen was Fruchtiges, dann kommt das mit Käse, wie eine Käsewaffel, dann kommt der Kaviar, dann kommt was mit Feige und Käse. So geht's die ganze Zeit hin und her zwischen Süße und Umami. Und zum Schluss vor allen Dingen, wenn man denkt, so, jetzt könnte man noch ein bisschen was Herzhaftes haben, dann gibt's eine gebürste Schweinehaut mit einem getrocknetem Sauerkrautpulver außenrum, die Schweinehaut ist so karamellisiert. Und da haben wir, da zum Beispiel passt dieser Sake sehr gut dazu.
Genau. Heute habt ihr nicht auf, ne?
Heute haben wir offen.
Genau. Ja, offen. Heute haben wir offen. Okay,
man hinterher noch. Nee, wir fangen bei uns fängt das eben an um 19 Uhr, zwischen 19 und 19.30 Uhr kommt die Reservierung. Die Gäste starten nicht alle gleichzeitig, aber es ist so, wir haben eben ein Menü und wir sind auch eine wirtschaftlich arbeitende Gastronomie. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwann kommen, sondern man reserviert und kommt zu dieser Zeit, was losgeht.
Oh, dann kommen wir morgen um 7.
Ja,
Dietmar.
Endlich, ich habe ja auf diesen Ton gewartet.
Wollen wir spielen? Ja.
Spiele mit Dito.
Leg los.
René. Magst du mir 10 Sätze vervollständigen? Und als Kenner dieses Podcasts hast du einen eben schon einfach von dir aus gemacht. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was hier heute passiert. Achtung, ist auch der erste. Freiheit bedeutet für mich.
Alles.
Das erste, was ich morgens mache, ist.
Snooze drücken.
Ja.
Das hatten wir noch nie. Gehört mir zur Freiheit. Ja.
Wir hatten immer so auf Klo gehen, Kaffee kochen, Frau umarmen. Irgendwie sowas war das immer. Aber Snooze drücken hat keiner gesagt. Das ist geil.
Aber nicht nur einmal. Ne?
Über Deutschland denke ich.
Schwierig. Also Deutschland ist für mich Heimat, definitiv, aber weiß nicht, ich war viel unterwegs, bin auch jetzt wieder, ich bin gerade wieder sehr viel unterwegs gewesen und kann ich gerade schwierig kommentieren so. Ja. Mhm.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte.
Also da würde ich das Gleiche nochmal machen, also ja.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir im Prinzip auch alles. Das ist mein Lebensinhalt und danach richtet sich auch alles. Ja.
Am liebsten esse ich?
Am liebsten esse ich thailändische Küche oder sonst alles mit Umami. Ja.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
Schaumwein. Muss nicht immer Champagner sein. Also Sie können es auch sagen Champagner, aber ich trinke auch sehr gerne Cava oder auch guten deutschen Sekt. Trinkt tatsächlich sehr gerne sehr viel Champagner, aber auch gar nicht so die großen Marken, aber es ist schon Schaumwein definitiv.
Der folgenden Generation, die mich nicht mehr zu Geburtstagen einlädt, rate ich.
Sehr viele. Hast du wieder vielleicht einen neuen Podcast zu machen?
Können wir auch hinten ranstellen. Am Leben liebe ich am meisten.
Auch Freiheit. Das ist für mich eine Unabhängigkeit und Freiheit. Natürlich andere Menschen, die mich auch stark inspirieren. Aber das ist so, ich brauche einfach ein Gefühl von Freiheit. Ja.
Wein ist für mich?
Spaß, Inspiration auch. Ja.
Danke. Der nächsten Generation redest du ganz viel? Alles? Also ganz viel?
Ja, schon. Also es ist, ich meine, ich habe lange gebraucht, sehr lange gebraucht, und auch einige Coachings hat mich das gekostet, um zu verstehen, dass andere nicht so sind wie ich. Habe ich früher nie so verstanden. Ich bin nur mal gewundert, warum das nicht so funktioniert, wie ich das sage, wie ich mir das vorstelle. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, die sind anders und die wollen auch gar nicht so sein wie ich. Ja. Aber oder die wollen das ja gar nicht so machen. Aber dann irgendwann fragen die dann trotzdem so, ja, ich möchte mal in deinen Kopf reingucken oder ich möchte mal irgendwie verstehen, wie man das erreicht oder so. Was hast du für Tipps oder so? Ja. Und das funktioniert eben nicht mit, ich bin jetzt mit den Gedanken woanders oder es sind gewisse Sachen nicht wichtig. Ja.
Das ist ja auch diese Jahre im Ausland, das ist ja auch eine Menge Entbehrung, weil Privatleben, Liebe, whatever, Familienplanung ist in der Zeit ja nicht.
Ja, richtig, aber es ist, also diese Auslandserfahrung, die ich gemacht habe, ist das, was mich heute einfach wahnsinnig bereichert. Gerade ich war in Spanien, ich habe 2 Monate Intensivsprachkurs Spanisch gemacht. Ich konnte nach dem Jahr fließend Spanisch sprechen. Das gleiche in Frankreich. Japan habe ich es auch gemacht, 2 Monate Intensivsprachkurs Japanisch. Ich war ein halbes Jahr dort. Japanisch ist nicht so einfach. Trotzdem konnte ich mich da sehr, sehr gut verständigen. Und gerade das, was ich gelernt habe, auch diese Sprachen. Ich meine, als ich nach Spanien bin, hat niemand Englisch gesprochen. Heute die Jungen sprechen alle Englisch. Das heißt, man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, eine Sprache so einfach zu lernen. In Deutschland, wenn jemand nach Deutschland kommt, lernt er erstmal so gar kein Deutsch während dem Arbeiten, weil auch alle nachher Englisch sprechen, ne? Und gerne Englisch sprechen. Aber das hat mir einfach so viel ermöglicht. Und heute, ich bin mit spanischen Köchen, südamerikanischen Köchen einfach super gut vernetzt, weil ich ja noch mit denen Spanisch sprechen kann. Ne? Mhm. Und das hat mir, klar, habe ich früher drauf verzichtet. Ich habe eine wahnsinnige Zeit gehabt in Spanien. Ich hatte ja auch ein Stipendium dafür. Ich habe sehr viel gelernt, gesehen von dem Land, sehr viel gelernt. Ich war in sehr vielen Restaurants auch zum Essen. Es war ein Stipendium vom Außenhandelsinstitut, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit hatte. Aber das öffnet mir heute so viele Türen, wo ich sage, ja, da habe ich ein bisschen drauf verzichtet. Ich habe auch ein Jahr im Prinzip da für fast nichts gearbeitet. Aber dafür habe ich heute einfach Wahnsinnsmöglichkeiten. Ne? Und wenn irgendwo in Spanien ein Kongress ist oder so eine Veranstaltung oder sowas, dann werde ich da eingeladen, weil sie auch wissen, okay, die können mit mir kommunizieren. Ne? Und deswegen sagen, ja, habe ich früher darauf verzichtet, aber ich habe einfach Wahnsinnsmöglichkeiten heutzutage.
Spannend.
Kennst du dich in New York aus?
Tatsächlich nicht. Ich war in New York am Culinary Institute of New York. Culinary Institute of America in New York und Napa Valley in Kalifornien. Aber das ist ewig her. Also das war 2006 oder so, als ich dort war. Genau. Ich habe einen New York Trip geplant, weil ich mir unbedingt dort die Gastro-Szene anschauen möchte. Ja.
Da kann ich dir was dann sagen. Ich bin jetzt demnächst da.
Ach so, okay.
Können wir uns ja vernetzen.
Kennst du das Spiel Ich habe noch nie?
Nee.
Das heißt, ich sage einen Satz, ich habe noch nie irgendwas getan. Und dann sagst du, ja, das habe ich noch nie oder nein, ich habe es getan.
Okay.
Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt.
Nee, selten, aber das hatte ich. Ja, aber so ein richtiger Filmriss nicht. Nee. Also mein so ein bisschen irgendwo so einen kleinen Blackout, aber so ein tatsächlicher kompletter Filmriss nicht. Also ich muss sagen, bin ich nicht besonders stolz drauf, aber ich kann sehr viel trinken.
Kenn ich.
Und das ist so, und bevor ich dann merke, also ich muss sagen, ich mag das nicht, wenn man irgendwie so eine Wesensveränderung hat durch Alkohol. Und das ist so, wenn ich irgendwie merke, okay, mir geht, da wird es mir aber vorher auch unwohl, dann gehe ich nach Hause. Aber das gibt's nicht, dass ich irgendwo anzutreffen bin. Auch meine Mitarbeiter, heute gerade eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, René, ich würde dich mal gerne betrunken sehen. Das passiert nicht. Also meine Mitarbeiter, die sind vorher alle unterm Tisch und schon lange zu Hause, bevor ich irgendwann betrunken bin. Ja.
Profi. Ich habe noch nie beim Kochen geschummelt.
Nee, das habe ich noch nicht. Nee. Weil dafür bedeutet mir das zu viel. Ja.
Ich habe noch nie allein vor dem Spiegel gesungen.
Nee, das habe ich schon.
Wild Gold. Jetzt kommt die Fangfrage, die schon oft Gästen um die Ohren geflogen ist. Ich habe noch nie etwas geklaut.
Das habe ich schon mal. Und das war so eine kleine Jugendsünde. Das war so eine Bayern-München-Kassette.
Ja, Kassette. Immer die gleichen Geschichten.
Das ist ja, geil. Ist das so? Ja.
Nee, immer diese Jugend- und Kindheitsgeschichten, irgendwas im Laden, was man gerne haben wollte, einfach mal
schnell. Der Reiz, der ist genau. Da halt. Ne? Also irgendwann ist so dieser Punkt, ne, wo man irgendwo eine Grenze überschreiten möchte und dann macht man das.
Genau. Ich wurde daraufhin auch von der Polizei nach Hause gefahren.
Oh. Also erwischt worden.
Nee, und das ist auch wichtig. Ich meine, wenn man Sachen irgendwie anstellt und man kommt auf viele Ideen. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber sehr, 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 sehr jung. Und dann wird man zurechtgewiesen und dafür ist das auch da und dann hat man daraus gelernt, genau. Und das ist lange genug her, dass ich das auch so erzählen kann und auch weiß, dass ich sonst ein sehr, sehr, sehr ehrlicher Mensch bin, genau.
Ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben.
Nee, das habe ich tatsächlich noch nie.
Gäbe es einen?
Ja, also sag ich mal, die Idole und wo für mich Promis sind, die kenne ich mittlerweile sehr gut. Das sind vor allen Dingen auch Köche oder Gastronomen, genau. Den kann ich mittlerweile auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Genau. Aber Fanpost nicht.
Ich habe noch nie meine Gäste verflucht.
Ja, nee, tatsächlich nicht. Also irgendwann im Moment vielleicht mal schon, aber ich finde, trotzdem ist das so, jeder Gast ist ja, und wie der Name schon sagt, halt Gast und ist da, und man, als Gastronom ist man eben Dienstleister. Und wenn mal irgendwas nicht passt, dann ist das eben so, und da muss man sich eben drum kümmern. Und das muss man genauso gerne machen, wie man das mit den anderen Gästen macht. Und ich finde auch, jede Kritik, natürlich ist Kritik, die auch Gäste äußern, kommt es immer darauf an, wie die geäußert wird, aber ich finde, an jeder kleinsten Kritik ist immer was dran, weil der Gast ist ja unzufrieden und wir sind dafür, den Gast zufrieden zu machen. Und man kann es nicht jedem recht machen, aber ich finde, man sollte sich, man darf nicht alles immer zu Herzen nehmen, aber man sollte es schon ernst nehmen, wenn mal ein Gast irgendwas auszusetzen hatte.
Apropos nichts zu Herzen nehmen. Du warst ja vor 2 Jahren mal bei Kitchen Impossible.
Richtig, ja.
Und du bist ja kein klassischer Fernsehkoch. Wie ist denn das dann, gegen so eine wilde Rampensau wie Melzer sich da behaupten zu müssen?
Ja, tatsächlich nicht so einfach. Und es ist so, ich war ja schon auch darauf vorbereitet, was passiert bei Kitchen Impossible. Ich habe auch bewusst so ein bisschen Coaching vorher gemacht, auch für das Fernsehen, weil ich hatte auch andere Formate gemacht für das Fernsehen. Und ich war mir auch klar, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen bei Kitchen Impossible. Aber ich meine, ich bin der Anfänger im Fernsehen. Die ganze Redaktion und Tim Melzer, das sind Vollprofis. Das heißt, die wissen schon, wie sie das hinkriegen. Ja. Mhm. Und das haben die auch geschafft. Ja. Und das ist ja gerade das Ziel von dem Format, die Persönlichkeit auch von den Gastköchen da zu zeigen. Mhm. Genau. Ja, ja. Und das ist das Beste ist, wenn man auch sowas halt ganz, ganz entspannt macht. Und wenn man dann irgendwie seinen Plan hat und sagt, okay, ich lasse mich aus der Ruhe bringen, ich mache das so und so, dann geht das meistens schief. Man muss da einfach extrem locker dran gehen. Das würde ich jetzt auch anders machen. Ja. Habe das schon dann nachher irgendwie doch ein bisschen sehr ernst genommen. Ja.
Er macht als wenn du versuchst, irgendwie so stoisch zu bleiben, dich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und das wirkte dann irgendwie auch so tatsächlich so nach einem sehr klaren Fahrplan. Ich bleibe hier bei mir und der Typ kann um mich herum pöbeln, machen, was er will. Das interessiert mich gerade alles.
Ja, ja. Aber Tim Melzer, ich meine, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie er das macht. Er war ja auch bei uns im Cooler und hat ein Gericht nachgekocht, und wie er einfach in die Küche reinspaziert, sein Messer hinlegt und einfach drauf loslegt, so ist schon beeindruckend. Und er ist ja ein wahnsinnig toller Analytiker, wie er die Sachen so analysiert, und ein guter Koch. Und wenn man das natürlich so zum ersten Mal macht und jemand anders macht das eben zum 50. Mal, dann ist das eben was anderes.
Würden nicht so Fernsehsachen reizen?
Ja, also ich mache das schon gerne. Es macht ja irgendwie auch Spaß. Es ist ja auch so, warum auch kein Geheimnis machen, man macht es ja auch nicht umsonst. Und es ist ja schon auch wichtig, sich irgendwie auch so ein bisschen zu zeigen und die Gelegenheit zu haben, zu kommunizieren, was man macht. Und dann Kitchen Impossible, vor allen Dingen, als Tim bei uns war und bei uns gekocht hat, das war schon toll, auch für das Restaurant, dass wir uns präsentieren konnten, dass man auch die kleine Story so vom Cola miterzählen konnten. Ja. Das ist schon wichtig. Und in Deutschland ist das erstaunlich. Also, ich meine, einfach, wenn man im Fernsehen ist, sei es in irgendeiner kleinen Reportage oder sonst was, das ist einfach eine andere Wahrnehmung für viele, ob man jetzt hier am Tisch sitzt oder in dem Kasten drin ist. Ja. Das pusht das schon extrem, die Wahrnehmung. Ja. Fernsehen macht so viel aus, da bringen Sterne oftmals einfach nur so Michelin-Sterne nicht so viel. Ja.
Das Gute für dich ist halt, du kannst ja im Fernsehen ein Koch sein. Wenn Dietmar im Fernsehen ist, ist er mit einer Leiche. Oder der Mörder.
Du bist einfach immer nur ein Mensch ohne Haare und dick.
Ich bin nie im Fernsehen.
Darf ich euch noch was einschenken?
Aber also, ich verstehe die Frage nicht.
Ich würde den Prüm nehmen, ja.
Und ich nehme den Sake gerne.
Ich nehme den Rest gerne. Hast du mich eigentlich dick genannt
gerade? Niemals. Wenn, dann würde ich das Wort fett.
Kriegst du ja noch eine Schelle dafür. Ne? Kriegt von mir eine Schelle dafür. Ja, ist gut.
Kannst du mir niemals. Nein.
Ja, den. Solange der Podcast hier in meiner Firma produziert wird. Habe ich hier längere
Dietmar, kannst du mir noch eine Schnitte geben? Bitte? Kannst du mir noch eine Schnitte geben?
Eine Schnitte?
Danke. Wenn du, ich meine, du wirkst ja auch hier sehr in dich ruhend, und das ist ja auch sehr, sehr, sehr schön und sympathisch. Aber trotzdem denke ich mal, also so ein Zeitablauf im Restaurant, das ist ja schon wahnsinnige Arbeit. Also das ist ja, da arbeitet alles in einem Kopf, Geist, Körper. Irgendwann braucht man ja Ruhe. Womit kannst du dich so richtig zur Ruhe bringen? Was ist so dein Feel-Good-Bereich? Gehst du angeln? Gehst du Kanu fahren? Machst du Sport?
Ja, es ist tatsächlich, also zum Glück nicht trinken, aber essen dafür. Also das ist für mich so, ja, also wenn ich auch irgendwie was brauche, mir was gönnen muss oder sowas, dann ist das zum Glück, irgendwie gesagt, zum Glück, weil es gibt viele Gastronomen, die dann natürlich abends gucken, okay, was ist noch irgendwie in der Schublade oder sowas und dann das Trinken anfangen. Das habe ich auch bewusst Abstand davon genommen. Ich trinke natürlich wahnsinnig gerne, aber nicht beim Arbeiten. Und das ist bei mir Essen. Ja. Also wenn ich jetzt sage, so, ich bin jetzt irgendwie gestresst oder ich brauche eine Pause oder sowas, dann esse ich wahnsinnig gerne und das dann auch zu Hause oder sonst irgendwo hingehen. Das muss jetzt nichts Aufwendiges sein. So, das ist für mich was. Und dann natürlich der Ausgleich auch dazu. Sowohl.
So durcheinander die Gläser hatten auch lange nicht mehr.
Der Ausgleich dazu ist natürlich Sport, Bewegung. Und da habe ich vor allen Dingen Boxen für mich entdeckt.
Boxen?
Genau, Muay Thai, also Thai-Boxen. Ja. Genau.
Natürlich Thai-Essen, ne? Thai-Boxen.
Nee, es geht vor allen Dingen dabei um die Fitness, ja. Dass ich halt sehr super gut finde. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt jemanden auf die Schnauze hauen muss oder auch wirklich jetzt in kämpfen möchte oder sowas, sondern diese Fitness, die man beim Boxen einfach hat, man bewegt alles. Man macht ja, also wenn wir 2 Stunden trainieren, dann ist eine Stunde Aufwärmphase und dann macht man eine Stunde nachher Übungen und Sparring. Und es ist vor allen Dingen für mich die einzigste Möglichkeit wirklich, dass ich an was anderes denke, dass ich den Kopf ausbekomme. Ja. Das geht auch beim Warmmachen noch nicht, aber dann, wenn man dann wirklich sich gegenübersteht, da wo man sich drauf konzentrieren muss, was man mit den Füßen macht, dass man abwehrt, dass man, auch wenn es der Sandsack ist oder so, da schaltet der Kopf wirklich ab und man ist halt voll konzentriert, ansonsten bekommt man auch eine Mitte. Ja. Mhm. Und das finde ich halt wahnsinnig gut. Was ich aber auch brauche, ist laufen gehen. Also ich gehe sehr gerne joggen, wo ich auch keine Musik nebenbei hören kann oder irgendwas, sondern da muss ich die Geräusche wahrnehmen. Ich muss andere Menschen sehen und ich muss vor allen Dingen, so, da habe ich so diese Gespräche mit mir selbst, ja. Wo ich einfach Sachen, die mich irgendwie gerade beschäftigen oder sowas, das habe ich dann da eine Dreiviertelstunde so für mich, wo ich das alles so aufarbeite. Und das brauche ich auch, ja. Das merke ich. Wenn mir das manchmal fehlt, dann muss ich irgendwie mal nachts um 2 los zum Joggen gehen. Ja. Mhm. Genau.
Hast du das?
Joggen?
Ja. Nee. Also Dinge Ausgleich?
Ich habe früher, also ich merke, dass mir das fehlt. Sport. Sport ist so eigentlich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben immer gewesen. Das hat radikal einen Bruch erhalten, als ich einen Kreuzbandriss erhielt. Und der ist zwar repariert mittlerweile, aber ich habe einfach noch nicht den Bogen geschafft, jetzt irgendwie tatsächlich was zu machen. Wenn, dann haben wir Tennis gespielt mal zwischendurch. Das würde ich mir eigentlich wesentlich mehr wieder wünschen, dass wir wieder spielen, aber dass das überhaupt wieder in Bewegung kommt. Früher habe ich gefochten. Okay. Und Fechten war auch für mich ein wahnsinnig toller Ausgleich, weil du verausgabst dich extremst. Ich nenne es immer das bewegliche Schach. Weil du wirklich vorausahnen musst, ne, was kommt da für eine Aktion auf dich zu? Du musst reagieren im Binnen von Millisekunden. Und das hat, da habe ich mich immer verausgabt drin. Das war richtig gut. jetzt ist es eigentlich tatsächlich, ja, gut essen, gut trinken. Tatsächlich, ja. Ist schon so, ja.
Ja. Und für mich ist es eben leider auch, ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf, aber Reisen. Also ich reise privat eigentlich wenig, wenn, dann ist das immer beruflich, aber ich bin sehr viel beruflich unterwegs, genieße das auch. Also habe auch immer so für mich dieses Agreement, immer wenn ich geschäftlich irgendwo hinreise, verlängere ich das. Also entweder ich reise vorher an, habe dann, auch wenn es mal eine kurze Reise ist, dann will ich trotzdem vorher meine 1-2 Tage für mich haben, um da anzukommen, danach noch irgendwie 1-2 Tage zu haben. Und das ist auch irgendwie, wenn man selbstständig ist, muss man ja irgendwas davon haben und das ist eben auch das, was ich mir dann gönne. Und das finde ich halt toll und ich merke das eben, dass ich tatsächlich süchtig nach Reisen bin. Ja. Mhm. Also einfach dieses Kofferpacken, das bin ich auch, da bin ich auch sehr systematisch und alles vorbereitet, so dass ich sofort Sachen in den Koffer schmeißen kann, genau weiß, was ich alles mitnehme, weil ich habe das immer gehasst früher, so diese Unsicherheit, habe ich das vergessen, das brauche ich noch und so. Deswegen habe ich so eine Routine entwickelt. dass ich einfach sofort los kann, alles dabei habe, auch nichts fehlt. Bin auch eher diese Person, die ein bisschen Übergepäck hat, als weniger Gepäck. Aber das dann zum weg zu sein und gerade vor allen Dingen irgendwo zu sein, wo einfach, auch wenn es nur 2 Stunden Zeitverschiebung sind oder sowas, das ist was, wo ich abschalten kann. Ja. Auch wenn das trotzdem im beruflichen Kontext ist, aber dann kann ich wirklich abschalten. Das genieße ich. Ja.
Was sind Reisen für einen Sternekoch für dich? Sind das Kongresse oder sind das, ist das, du fährst nach Kopenhagen und Barcelona und grast mal eine Woche lang alle Sternerestaurants?
Nee, das meistens in einer Kombination. Also die Gründe sind also ganz, ganz selten. Das ist jetzt, ich habe jetzt Geburtstag, wo ich sage, okay, jetzt fahre ich irgendwo hin und verbinde das damit Essen. Aber ich gehe jetzt nicht gezielt irgendwo essen, weil das ergibt sich immer. Ich war jetzt gerade in Istanbul an einem Kongress. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen in Dubai, da waren The Best Chef Awards. Und so ist man eben viel unterwegs. Gerade dieses Jahr war ich glaube, ich war noch nie so viel unterwegs wie jetzt dieses Jahr. Das ganze Jahr durch ist auch wahnsinnig anstrengend. Es macht Spaß. Es ist vor allen Dingen in dem Moment, das ist wie so eine Droge. In dem Moment ist das wahnsinnig toll und man feiert das voll. Und dann komme ich nach Hause und bin total platt. Ja. Weil ich bin jetzt, also das ist immer natürlich immer verbunden bei so Veranstaltungen, auch Kongressen, immer natürlich sehr viel mit Netzwerken. Man geht ja auch hin, um vor allen Dingen wegen dem Netzwerken. Und es gibt viele Menschen, denen gibt das extrem viel Kraft. Mich kostet das wahnsinnig viel Energie. Aber es ist eben sehr wichtig. Es macht ja auch Spaß. Es bringt einem auch weiter. Ja. Aber das merke ich, wenn ich dann nach Hause komme, bin ich dann erstmal komplett platt. Habe ich wie so ein, jetzt nicht vom Alkohol, vom Essen ein Hangover, aber wirklich vom Socializen. Ja. Und da merke ich es dann wirklich, dann brauche ich dann auch wieder 2 Tage für mich, um drauf klar zu kommen. Aber das ist so ein bisschen diese, fast wie so eine Droge, dieses Reisen. Und das fehlt mir dann richtig. Und wenn ich merke, so, es geht wieder weg, dann merke ich so richtig, wie mir das gut tut. Und das ist auch so ein Stück, einfach diese Freiheit, die ich brauche, dieses Freiheitsgefühl. Ja.
Spannend.
Nicht schlecht, ne? Cool. Also kann es sehr gut nachvollziehen. Reisen.
Und das ist eben auch das Tolle in der Gastronomie. Also auch diese Reisen, die ich mache, in diesen Hotels, wo ich übernachte, in diesen Restaurants, wo ich esse, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das machen darf und dass wir auch mit dem Coda einfach in dieser Liga mitspielen dürfen. Und somit ich kann überall hingehen in jede Stadt und überall hat man irgendwie Kollegen, die sich total freuen, wenn man vorbeikommt. Mhm. Und das ist toll, einfach auch diese Erfahrungen zu machen und so überall sofort die Kulinarik von jedem Land kennenzulernen. Ist natürlich auch irgendwo ein Stückweise belastend, weil ich kann fast nirgendwo privat hingehen, weil ich sofort sage, ich muss den und den besuchen. So.
Das ist in der Tat, ihr erlebt da wirklich tolle Sachen. Ich habe es selber einmal mitbekommen über Thomas Bühner eben. Er rief mich an, sagte, ich bin am Wochenende in Hamburg, wollen wir zusammen frühstücken gehen? Ich sagte, ja, klar, wo? Ach, die haben mich hier, ich koche hier auf einem Event, die haben mich hier untergebracht in 4 Jahreszeiten, lass uns doch hier frühstücken gehen. Dann geht man in 4 Jahreszeiten frühstücken, was ich jetzt am Samstag normalerweise eben auch nicht mache, aber das ist schon spannend, dann eben auch natürlich beste Chefs sind eben auch in besten Hotels.
Ja, genau, ja.
Toll. Naja, oder als wir mit Heiko Antoniewicz essen waren. Also nicht da beim Asiaten, sondern auch im Hotel 4 Jahreszeiten, die genein. Also
im Weinkeller geendet sind.
Im Weinkeller geendet sind, von den 4 Jahreszeiten uns das ansehen durften. Ich die teuerste Weinflasche der Welt gefühlt in der Hand halten durfte. Da habe ich Angst gekriegt.
Der Zungenbrecher.
Kommen wir zu einer Rubrik, die da heißt, die wir jetzt lang, aber wahnsinnig.
Wie lang sind die denn bei dir heute?
Die sind dann für euch.
Ich habe die ganz kurzen.
Ja.
Okay. Der Zungenbrecher.
Jetzt sind wir ja leicht vorgebrüht hier.
So, soll ich mal einen vorlegen?
Mhm. Du kriegst einen Schärfer
von dir, ne? Rüber.
Du kriegst einen Schärfer.
So,
Hast du vorausgewählt?
Ich gebe mir mal CB den ersten.
Den ersten?
Ja.
Alles klar. Ein tschechischer Zuckerbäcker und ein Zuckerbäcker-Regisseur zaubern zusammen zartsüße Zuckerdesserts. Der Regisseur regelt das zuckrige Rezept. Der Zuckerbäcker backt den Zuckerblitz schnell in zartes Gebäck. Doch wenn der Zuckerbäcker den Zucker für den Dessert zuckig zart zaubert, zaubert der Regisseur den Zucker am liebsten selbst zum Dessert. Woraufhin der Zuckerbäcker den Regisseur enterbt. Der Regisseur ermahnt den tschechischen Zuckerbäcker. Doch der Zuckerbäcker, der die Patissier-Kunst perfektioniert hat, bleibt gelassen. Er backt weiter blitzschnell zarte Zuckerdesserts. Ein echter Enterbänder, sagt der Zuckerbäcker, entfernt sich vom Zauber der Zuckerbäckerei. Und so zaubert der tschechische Zuckerbäcker seinem enterbenden Regisseur ein Dessert, das süß, zart und zuckrig glitzert.
Ja, wir haben heute das gleiche Thema in den
hast du das geschrieben?
Oder? Kommt das her?
Ja. Echt, hast du geschrieben? Ja. Wahnsinn.
Staunt man.
Patissiers putzen putzige Pralinen. Putzige Pralinen putzen Patissiers. Perfekte Pralinenpracht präsentiert Paris. Paris präsentiert perfekte Pralinenpracht.
Oh, auch schön, auch schön. So, for you.
Oh well. Wenn glatte, glitschige Quallen in Discos geworfen werden, gleiten die glitschigen Quallen glanzlos glibbernd über den glatten Discoboden. Doch wer glitschige Quallen glanzvoll in Discos werfen will, der gleitet gefährlich auf glitschig glatten Flossen und verliert glatt den Halt. Glitschige, glatte Quallen gleiten gerne, doch wenn man glitschige, glatte Quallen gekonnt in glitzernden Discos werfen will, gleiten die glitschigen Quallewerfer selbst auf glatten, glibbernden Quallenböden aus. Glatt gesagt, glitschige Quallen in Discos zu werfen, wird schnell zur glitschig glatten Gefahr.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ey, war richtig gut.
Mega.
Gut, ich muss jetzt den anderen hier, ne? Wahrscheinlich.
Mhm. Brauche ich Brille, ja.
Auf der anderen Seite.
Ach, genau, ja.
Gegen den Zucker.
10 zahme Ziegen ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Zum Zoo ziehen 10 Zentner Zucker 10 zahme Ziegen. Na bitte. Sehr schön. Wunderschön. Herrlich.
So, ich habe noch eine Frage, kurze Einschätzung. Dubai-Schokolade?
Ich muss sagen, also ich
ist ja ein Thema,
gute,
ne?
Gute Frage.
Ja, es ist also, ich hatte meinem Vater gesagt oder geschrieben, ich bin jetzt hier in Dubai und dann hat er geschrieben, ja, hier bring mal Dubai-Schokolade mit. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber das ist, also wenn man das auch nicht, also nicht danach guckt oder auch nicht davon spricht, dann zeigt es auch nichts bei Instagram an. Ist tatsächlich so. Bis dahin, wo ich in Dubai war und auch wirklich nach Dubai-Schokolade geschaut habe. Und seitdem habe ich mein Handy auf und alles voll mit Dubai-Schokolade. Ich weiß nicht, ob das jetzt erst seit 1-2 Wochen so ist, aber ich glaube, das ist schon länger, dieses Thema. Ich habe es tatsächlich noch nicht probiert. Glaubt bei mir vielleicht nicht, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe eine Tafel dort gekauft, weil ich sie meinem Vater mitbringen wollte. Ich weiß, was es ist und kann das verstehen, dass das hier bei uns einen Hype ausgelöst hat. Aber in Dubai interessiert es eigentlich niemanden so. Ja. Weil wenn du danach fragst, das sind so, ja, das sind halt irgendwie ein paar Deutsche, die dann vielleicht danach fragen oder so. Ja. Aber hier ist es ja gerade, muss es ja extrem sein, wie das abgeht.
Ich habe keine Ahnung, warum. Also ganz ehrlich. Also eine Dubai-Schokolade, die jetzt ja für 13 Euro so ein Ding.
Und mehr.
Teilweise so noch mehr. Ja, also ganz ehrlich, da gehe ich
lieber Kaviar essen.
Richtig.
Nee, also ich kann mir schon vorstellen, als wenn man jetzt eine gute Schokolade nimmt, gute Pistazien und das auch ordentlich macht, dass das nicht zu fettig ist, weil dieser Kadaifi-Teig muss ja halt frittiert werden im Prinzip, wird das dann sehr, sehr fettig und dann ist es halt wahrscheinlich meistens auch eine billige Schokolade. Dann schmeckt das halt einfach sehr, natürlich sehr süß und man probiert erstmal ein Stück, denkt, oh, interessant, aber das ist halt einfach, das ist ein Killer. Also das killt einem wirklich, weil es einfach zu fettig, zu süß ist und so.
Ja. Ich will es demnächst mal selber machen, weil ich habe noch die Engelshahnnudeln zu Hause und dachte, was machst du damit? Also denn Dubai-Schokolade.
So. Aber so wie du es gerade beschreibst, würdest du es selber nicht machen.
Ich habe jetzt kein Bedürfnis, das so zu machen. Also ich verstehe das, aber es ist so, es ist einfach ein Hype, weil das, also wenn man auch sieht, wie das jetzt, wie gesagt, jetzt wird es mir erst angezeigt, wenn das welche in der Silikonform irgendwie ausgießen, man würde professionell Schokolade nicht in der Silikonform so gießen, um da eine Tafel zu machen. Mhm. Ja, also wenn, dann braucht man eine hochwertige Schokolade, dann muss diese Form, das muss eine harte Form sein, muss dann hauchdünn ausgegossen werden, dann kommt die Füllung rein, darf die Füllung eben auch nicht zu mächtig und vor allem nicht zu süß sein. Jetzt, wenn man da auch gute Pistazien hat, schmeckt das mit Sicherheit auch gut, ja. Aber das, was vor allen Dingen gemacht wird, geht's ja nur um den Hype und dass natürlich jemand Geld verdienen möchte. Ja.
Da esse ich lieber richtig gutes Pistazieneis. Ja. Ich finde, ja, so richtig
eine
gutes.
Eismaschine?
Also, ja. Nee, aber ich kenne eine gute Eispatisserie in Hamburg, nicht bei dir,
Oehlers.
Um die Ecke, Oehlers.
Ja, Oehlers ist super.
Wo ich einfach sage, so, gerade beim Eis unterscheidet sich das sehr. Also da scheiden sich die Welten am Pistazieneis.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und die haben ein wunderbares, tolles.
Wer war das?
Oehlers.
Ach so.
Oehlers Patisserie in Hamburg.
Ah, okay, kenne ich nicht.
Hohe Luft.
Ja. Grandios. Wirklich richtig tolles. Du schmeckst die Pistazie wirklich. Ja, ja. Also das finde ich ja sehr wichtig. Und Pistazien sind teuer. So, deswegen ist das mit Sicherheit auch dann für viele Eisläden nicht so einfach. Aber Pistazieneis. Richtig tolles Pistazieneis, ist toll. Also, muss ich schon sagen. Also Dubai hat mich tatsächlich noch nie interessiert. Also ich krieg das ja auch immer wieder mal so die Werbung mit, merkwürdigerweise, obwohl ich ja Schokoladenvernichter bin. Ich weiß, man sieht sie mir auch an. Aber das Ding ist, ich hat mich irgendwie merkwürdigerweise nicht so. Ich mag das nicht, wenn das so ein Mainstream
Dingen auf einen zukommt.
Ja, vor allem das, was es so gibt, wenn man jetzt auch guckt, ich habe nur gesehen, dass in gewissen Läden halt sehr, sehr lange Schlangen stehen. Diese Schokolade esse ich an sich schon nicht, deswegen würde ich auch eine Form von Dubai-Schokolade da gar nicht essen. Und es ist so, es kann sehr gut schmecken, genauso wie alles andere, wenn das mit guten Zutaten zubereitet ist, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nichts davon, meine Version von Dubai-Schokolade zu machen. Wenn mich mal jemand dazu herausfordert oder wenn es irgendeinen Grund gäbe, das zu machen, würde ich das auch tun. Aber ich finde es einfach, das ist halt ein Gag, der jetzt, das ist natürlich einfach Instagrammable, ja, weil es einfach auch sehr schön grün ist. Pistazien ist sowieso, ich finde, Pistazien ist fast so gerade im Moment der Kaviar der Patisserie. Ja, so, ja. Pistazien haben einen Wahnsinn, war immer schon gut und angesehen, ist ein gutes Produkt, ist aber vor Jahren wurde Pistazien immer kombiniert mit so Bittermandelaroma. Ja. Das ist zum Glück, gibt's nicht mehr so, aber ich, Pistazien haben gerade einen Wahnsinns Hype, die sie erleben. Ja.
Ich liebe sie auch.
Ja. 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 Wir machen auch gerne, wir haben Pistazien aus Griechenland, die für mich gerade im Moment die besten sind. Es kommt ja vor allen Dingen bei Nüssen immer drauf an, wie die gelagert, wie die gehandelt werden und so. Und wir haben top Pistazien aus Griechenland, die wir selber dann rösten bei uns, aufbrechen auch. Das ist vor allen Dingen wichtig, denn jeder kennt das, wenn man denkt, oh, jetzt kaufe ich mir gute Pistazien, geht dann irgendwo in den Laden und kauft dann so einen vakuumierten Beutel mit sizilianischen Pistazien, die halt leider, auch wenn das MHD noch okay ist, aber die trotzdem viel zu alt sind. Und Pistazien sollte man immer mit Schale kaufen und selber ausbrechen, ist eben ganz, ganz wichtig. Idealerweise noch selber rösten, weil dann haben die einfach einen ganz anderen Geschmack. Und man darf nicht vergessen, dass Pistazien vor allen Dingen Salz brauchen, um damit dieser Pistaziengeschmack richtig rauskommt. So.
Ja, okay. Kennst du Detlef Dörsam?
Ja, kenne ich noch von früher. Ich war das ewig her, 2004 oder so, was damals jüngstes Teammitglied der deutschen Köchin-Nationalmannschaft. Ja. Mhm. Und da war Detlef Dörsam gerade noch so, vor allen Dingen vor meiner Zeit, dort als Patissier tätig in der Nationalmannschaft. Ich weiß, er hat jetzt einen Kaffee, ich weiß aber nicht genau irgendwo.
Und zwar weiß ich das aus dem Grunde, weil ich habe in Heppenheim mehrere Wochen lang die Feuerzangenbowle gespielt.
Da kommt auch Sebastian Vettel her. Bitte? Aus Heppenheim kommt auch Sebastian Vettel.
Richtig, genau. Ja. Und in den letzten zwei Wochen auch.
Hier gibt's noch einen Schluck, da gibt's noch einen kleinen Schluck.
Nein, ich die Leerdipulle. Die gefällt mir gut.
Frage. Jedenfalls habe ich dort die Feuerzangenbowle gespielt, ein Pfeifer mit 3F. Und die letzten zwei Wochen hatte Detlef Dörsam dort, er hat dort mit seiner Frau das Café Muse Chocolat. Und ich bin immer dran vorbeigegangen, es war immer geschlossen.
Muse Chocolat.
Muse Chocolat. Hm. Und in den letzten zwei Wochen hat er sozusagen dann wieder aufgehabt. Und ich... Es war aber, ich meine, ich bin glücklich gewesen, dass es nur die letzten zwei Wochen waren. Ich war jeden Tag zweimal dort. Und seine Frau war so lieb, weil sie gesagt haben, ja, wir machen auch selber Pralinen, aber im Moment nicht. Am letzten Tag vor meiner Abreise haben sie extra für mich Pralinen gemacht. Wahrscheinlich, weil ich auch jeden Tag da war. Es war grandios. Ne? Er hat eine Apfeltart auch da gehabt von Paul Bocuse damals noch, weiß ich heute noch so. Ich erinnerte mich jetzt wieder dran und dachte mir so mal, wie hieß der nochmal? So, das musste ich jetzt fragen, ob du den natürlich kennst. Ganz großer, ein ganz kleines Städtchen, Heppenheim halt. Wie gesagt, Sebastian Vettel kommt von dort, ist richtig. Ganz niedlich dort und da hat er sein Café geöffnet. Also das finde ich total eine Reise wert, tatsächlich. Ja. Aber das ist die wirklich andere Seite der Patisserie, also nicht so das, was du jetzt für dich natürlich interpretierst und gefunden hast, so, ne? Also das ist die wirklich süße Seite. Ja.
So, ne? Ist auch wichtig.
Ja, ja.
Er hat ja nicht jetzt, Detlef bietet ja kein ganzes Menü an zum Dinner. Und das ist ja eben, das ist das, was ich vorhin meinte, muss er ja im Kontext sehen. Wenn das eben auch noch nachmittags mit einem Kaffee oder sowas, ist ja eben eine andere Geschichte. Da braucht man auch eine gewisse Süße und vor allen Dingen muss es auch nahrhaft sein. Ja. Mhm.
Wir nähern uns der Ziellinie, richtig, ganz genau. Wir haben diese vier Getränke im Grunde genommen. Wir sind vier Menschen am Tisch. Das ist schon mal auch ganz, ganz gut.
Wer ist welche Flasche?
Ganz genau. Das wollte ich drauf hinaus. Wenn du hast uns jetzt kennengelernt so ein bisschen und dich selbst auch. Welcher Flasche von uns hier
rein? Flasche leer.
Würdest du sagen, das passt zu diesem Menschen? Könntest du das sagen?
Die Brüm-Auslese.
Ja.
Ja, das geht genau. Ganz in meine Richtung, du hast vollkommen recht. Das passt auch zu meinem Horoskop.
Wobei, ich glaube, dass auf jeden Fall der Grünhaus uns allen gut geschmeckt hat.
Ja.
Aber klar, am Ende, wenn es dann richtig warm ums Herz wird, dann glaube ich, teilt sich das auch, also, da, Die Naturauslese ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, aber ich denke jetzt zum Schluss, ich würde sagen, wir drei teilen uns den Sake.
Ja, passt. Ja.
Passt gut. Und ich bin JJ Prömer.
Ja, aber eben, also ich trinke das auch gerne tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles austrinken, weil ich trinke sonst eine Flasche nicht unbedingt aus. Aber das hat jetzt schon, ja. Das Ding, aber das hat ja auch gar nicht so viel Alkohol. Also gut, nee, hier sind wir jetzt bei 8, aber hier sind wir bei 18, ist auch die kleine.
Du hast ja schon richtig aufgeteilt. Also
die aber das hat jetzt tatsächlich Spaß gemacht, das so auszutrinken. Ja,
ja. Es hat auch in der Tat viel Spaß gemacht, dich als Gast zu haben. Und
ja, vielen Dank für die
uns Einladung auf jeden Fall. Was ganz Neues, dass wir von den Weinen vorher gar nichts wussten und auch das Thema nicht kannten und einfach der Gast alle Weine mitbringt. Vielen Dank dafür, das war toll.
Vielleicht haben wir es deswegen ausgetrunken, ja. Genau.
Sehr naheliegend.
Ja, oft wird Dietmars Wein nicht ausgetrunken. Danke für den Kaviar und all diese spannenden Geschichten aus deiner Welt. Danke, Prinzessin, dass du wieder dabei warst, den Ton geschmissen hast.
Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dietmar, danke für alles.
Ich freue mich immer hier zu sein und ich freue mich immer auf die Gäste, die kommen und freue mich auch, dass du da bist.
Kommentiert, liked und folgt diesem Podcast auf YouTube, auf allen Plattformen, die wir so kennen, auf Podcast-Plattformen, auf Insta, auf TikTok, auf YouTube, auf Facebook und überall. Und
vor allem da, wo es nicht Dubai-Schokolade gibt.
Und wir sind bald wieder da und wie immer, die letzten Worte gehören dem Gast.
Gehören mir. Die haben mich gar nicht drauf vorbereitet. Auf jeden Fall hat jeder einen kleinen Einblick bekommen in dem, was wir im Koda machen und jeder eingeladen, nach Berlin zu kommen. Dienstag bis Samstag, 98.
Jetzt kriegen wir noch einen Rest auf.
Richtig. Ist leider nichts mehr übrig.
Ich habe noch einen schönen Rosé da hinten stehen.
Super, danke.
Dankeschön. Ja.